so ein ganz netter Typ, mit dem man abends einfach ein Bier trinkt. Und er ist mit 25 der jüngste self-made Billionaire, sagt man. Also selbstgemachter Milliardär. Und warum ist das so?
Das finde ich eigentlich das Spannendste an der ganzen Geschichte, dass sie diese Summe in diesem jungen Alter abgelehnt haben. Strategisch ist das vielleicht auch nachvollziehbar, denn sie hatten ja gerade erst angefangen, aber irgendwie ist es auch totaler Wahnsinn.
Also er hat quasi die Firmware in dieser Handheld-Konsole umprogrammiert und hat dann aus dem Bus, aus dem Schulbus, ja, über das WLAN seine Eltern angerufen.
Kylie Jenner wird heute von mir dechiffriert und seziert und euch präsentiert, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir von Kylie Jenner unfassbar viel lernen können.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 46 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen heute über Jungunternehmer sprechen, und zwar solche, die das Kunststück vollbracht haben, unter 25 Milliardäre zu werden. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir eine überspannende Neuigkeit in eigener Sache.
Ganz genau, unter 25 Milliardär. Ich zuck innerlich immer so ein bisschen zusammen. Ich bin ja mittlerweile 34 und so meilenweit davon entfernt, Milliardär zu werden, dass ich mich fast schäme bei der Folge. Aber ich freue mich sehr. Tolle Inhalte dabei. Kleiner Spoiler, Kylie Jenner wird heute von mir dechiffriert und seziert und euch präsentiert, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir von Kylie Jenner unfassbar viel lernen können. Aber du hast es gerade angekündigt, überspannende Neuigkeiten in eigener Sache. Und es ist tatsächlich so, denn wir haben bald Geburtstag. Ne? Einjähriges. Wir hatten im April, Anfang April, unsere erste Folge. Jetzt haben wir irgendwie bald Mitte März und wir haben uns zusammengesetzt, so ein bisschen von wegen gute Vorsätze und wie können wir Learnings nach vorne bringen und weiterentwickeln und. Ja. Und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, dass wir uns ganz dringend verstärken sollten, ne? Also nur zwei Typen mit Bart und wenig Haaren wird auf Dauer wahrscheinlich etwas eintönig und wir brauchen auf jeden Fall mehr Know-how, mehr Blickwinkel, mehr Diversität und mehr Learnings vor allem. Und dann hatten wir irgendwann eine richtig tolle Idee und freuen uns jetzt riesig darüber, dass wir mit Joanna Marie Stolz, eine großartige Frau, als dritte Moderatorin in unserer Runde begrüßen dürfen. Hi Joanna.
Hallo, hey.
Moin. Ich hätte gerne so einen Trommelwirbel. Ich rede mit Tobias seit einem Jahr darüber, dass ich hier so ein kleines Chaos-Pad auf meinen Tisch bekomme, wo ich immer Knöpfe drücke und dann irgendwas passiert. So
das Major Key Alert verworfen. Und so. Ich hatte schon den DJ Khaled rausgesucht und dann haben wir uns dagegen entschieden.
Hat mir irgendwie niemand gesagt. Ansonsten hätte ich jetzt den Trommelwirbelknopf gedrückt, denn wir freuen uns wirklich riesig. Und bevor ich dir die Möglichkeit gebe, dich selbst einmal vorzustellen, noch ein kurzer Sprung zurück in der Zeit, nämlich zu dem Moment, als ich Tobias den Vorschlag unterbreitet habe. Wie üblich, irgendwann nachts per WhatsApp, kurz nachdem ich in der Badewanne war, wieder viel zu heiß, aber ich weiß auch nicht, diese Badewannenmomente sind einfach Gold wert. Und ich kam aus der Badewanne und schrieb Tobias, ich habe da so eine Idee und ich kenne da eine tolle Frau und ich glaube, die könnte Learnings nach vorne bringen und habe dann so Stichpunkte in diese WhatsApp-Nachricht geschrieben, war in der Agentur und dann in der Unternehmensberatung und ist irgendwie auch voll Hip-Hop und hat wahnsinnig viel Erfahrung und ist eloquent und intellektuell und dies und das und auch noch total sympathisch.
Und Coach
und kennt sich mit jungen Menschen aus und hat so viel von all dem, was wir beide so gar nicht haben, dass ich der Meinung bin, wir sollten sie doch einfach mal fragen, ob sie Lust hätte auf Learnings. Und dann hast du geantwortet, die hast du doch erfunden. Die gibt's doch gar nicht wirklich, diese Frau. Und ich habe gesagt, doch, die gibt's. Und die können wir nächste Woche mal auf einen Kaffee treffen. Und zack, kurz danach saßen wir mit dir, Joanna, hier im Flora und Fauna in Düsseldorf und haben Kaffee getrunken. Und es war relativ schnell klar, dass wir drei zusammenkommen und dass du Bock hast, was uns mega freut. Und bevor ich dir dann tatsächlich mal das Wort übergebe, vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz, wie wir uns das zukünftig vorstellen, und zwar im wöchentlichen Wechsel. Ne? Wir machen das Ding heute zu dritt, wird mega gut, und dann werden wir uns abwechseln bzw. rotieren. Ne? Mal Joanna und Tobias, mal Joanna und Philipp, mal Tobias und Philipp, sodass wir da eine gute Rotation reinbringen. Und jeder seine ganz persönlichen Blickwinkel auf die Themen hier loswerden kann und teilt. Wir sind uns sicher, das wird mega gut. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du Bock hast. Wir beide freuen uns sehr. Ich hoffe, das ist rübergekommen in meiner kleinen Ansprache. Und jetzt rüber an dich. Schön, ja, dass du da bist.
Ja, vielen Dank euch. Das geht ja runter wie Öl. Also ich werde mir diese Sequenz auf jeden Fall rausschneiden und in so eine Wiederholungsschleife setzen. Und immer wenn es mir schlecht geht, werde ich mir das einfach anhören. Ja, lieben Dank euch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist großartig, dieses Gefühl. Sehr schön. Ja, so zu Corona-Zeiten hat man das ja gar nicht mehr so richtig oft irgendwie, wenn man so in seinen Rechner starrt. Von daher, ich freue mich riesig, dabei zu sein und fühle mich gerade auch so ein bisschen zurückversetzt. So 20 Jahre, End-90er. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr. Stellt euch so vor, nachmittags den Schulhof, Basketballplatz. Ey, wir waren die coolsten irgendwie, saßen da so auf der Parkbank. Nicht unten, natürlich oben auf der Kante. Weil klar, da saß man natürlich. Was haben wir getragen? Wir haben so FUBU-Jacken oder Helly Hansen, keine Ahnung.
Sehr gut, sehr gut.
Irgendwie Mädels haben sogar Dickies getragen. Also ich hatte Dickies an, hatte mir gerade mein letztes Geld zusammengespart und richtig coole Jordans gekauft. Ja, also saßen wir da auf dieser Parkbank. Der Ghetto Blaster kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein Ghetto Blaster, so ein Kassettenrekorder, ja, wo dann wahrscheinlich Foxy Brown lief. Keine Ahnung, Notorious B.I.G., Jay-Z, ich weiß es gar nicht mehr. Und die coolen Jungs haben Basketball gespielt. Und wir saßen da, haben mit offenem Mund Kaugummi gekaut. Ne? Das hat man ja so gemacht, so richtig cool halt mit 14, 15.
Macht man das heute nicht mehr?
Oh, bisschen was haben wir gelernt in den letzten 20 Jahren. Na, auf jeden Fall wurde da Basketball gespielt und du wartetest so als Mädel irgendwie auf diesen coolen Moment, ja, wenn dieser Basketball so in deine Richtung rollt, ne? Mhm. Und dann gab's zwei Möglichkeiten. So, du hast den einfach irgendwie so ein bisschen zurückgekickt, weil du halt super shy warst und irgendwie, oder du hast diesen Moment genutzt und irgendwie kam der Ball kam. Ich habe den Ball mir geschnappt, alle guckten, ich bin losgelaufen, so 1, 2, 3, zack, habe den Ball geworfen und der ist tatsächlich in den Korb gegangen. Ich habe mich gefühlt wie die Königin von Mülheim-Schlierum, ja, genau. Und so ein bisschen fühle ich mich gerade so, ja, 20 Jahre später, irgendwie zwischen den coolsten Dudes in Düsseldorf.
Vielen Dank.
Und freue mich richtig dabei zu sein bei Learnings, ein Riesenherzthema für mich. Und ja, wer bin ich? Ich bin Joana, genau, du hast es schon gesagt. Ja, und ich finde es immer so ein bisschen lame tatsächlich, so jetzt seinen Lebenslauf durchzugehen und auch so zu bewerten. Das können irgendwie andere, glaube ich, machen. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, was mich antreibt und umtreibt. Philipp hat es gerade schon gesagt, mich in der Werberwelt oder Agenturwelt sehr lange bewegt. Ich war in Unternehmen unterwegs, habe mich immer so an der Schnittstelle zwischen Innovationsmanagement, Strategie und Personalentwicklung bewegt und habe gemerkt, diesen Moment, ja, diesen Basketball-Moment, ja, wo dieser Ball in den Korb geht, ich habe mich so sensationell geil gefühlt, den gibt's so selten eigentlich in Unternehmen, ne? Und habe mich dann sehr viel damit beschäftigt, mit dem Thema Innovationskultur, aber auch so diese Flow-Momente im Alltag, also was befähigt Menschen eigentlich, diese Momente zu bekommen, und habe viel mit Führungskräften gesprochen, mich sehr viel mit Leadership beschäftigt und immer gemerkt, ja, es ist nicht nur die Personalabteilung, die irgendwie sowas Cooles irgendwie machen muss, um Personal zu fördern, oder die coolen Kreativen, die Innovationsabteilung. Es muss eigentlich in kollaborativer Art und Weise funktionieren. Hab dann sehr, sehr viel verrückte Sachen ausprobiert, gerade in der Agenturbranche, mich sehr viel mit dem Thema Innovationskultur beschäftigt. Hab dann noch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, weil mich das total gereizt hat eigentlich, das Thema Psychologie und auch, wie verhalten sich Menschen eigentlich in bestimmten Situationen und warum. Und hab dann zuletzt sogar eine Akademie aufgebaut, weil ich eben auch gemerkt habe, ja, der Innovationsbegriff ist vielleicht ganz cool, aber wird total inflationär auch einfach gebraucht und hat schon in den letzten 10 Jahren super viel verbrannte Erde in Unternehmen gerade besonders hinterlassen. Und hab dann für mich festgestellt, dass wir doch eigentlich, wenn wir richtig innovativ sind, eine ganz, ganz hohe Lernkurve haben, und mich dann mit dem Begriff Lernen beschäftigt und so eben auch ein House of Learning aufgebaut in einer Personal- und Unternehmensberatung und dann im letzten Jahr für mich ganz, ganz viel in meinem eigenen Leben nochmal umgebaut und umgestellt, also mein eigenes House of Learning sozusagen nochmal auf den Kopf gestellt. Und widme mich jetzt seit knapp einem halben Jahr sogar schon auch einem Herzthema, nämlich Kindern und Jugendlichen, und bringe denen bei, ja, wie man genau dieses Mindset und so Future Skills, nennen wir das heute, eigentlich wie man die bekommt, wie man die lernt. Und ich glaube, da ist noch das meiste Potenzial tatsächlich bei den jungen Leuten. Bei den Älteren zum Teil ist das immer mit sehr viel Kampf verbunden. Genau, und so bin ich. Und heute würde ich tatsächlich sagen, ich bin Unternehmerin. Ich hab viele verrückte Sachen gemacht in den letzten Jahren, habe einen Female-Chauffeur-Dienst, ich habe einen Oldtimer gekauft, habe ein kleines Schmucklabel, ja, und viele Intrapreneur- und Entrepreneur-Sachen sozusagen gestartet. Und deswegen freue ich mich riesig auf das Thema heute, Jungunternehmer, wahnsinnig spannend. Ich musste ein bisschen schmunzeln und habe in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja, Milliardäre und Joana so in einem Titel, geil, aber ich bin da auch sehr, sehr weit von entfernt. Aber die Messlatte sollte man sich ja hochlegen. Von daher danke, dass ich mitgehen kann auf diese Lernreise. Ich freue mich total, bin mega gespannt, was wir so alles gemeinsam machen und freue mich heute auf den Podcast.
Sehr gut. Ja, super spannend. Also ich finde es gerade in diesem Moment etwas schade, dass wir kein Interviewformat sind. Ich hätte 75 Anschlussfragen jetzt und würde mir gerne die Joana-Geschichte anhören. Ich würde aber sagen, wir bauen die immer mal wieder zwischen die Blöcke der anderen Menschen ein, wie das hier so üblich ist. Dann haben wir noch ganz viel Material für die nächsten 12 Monate.
Geil.
Mindestens bis zum 1. April 2022. Wollen wir anfangen mit dem ersten Milliardär?
Yes.
Den Menschen, die noch mehr gerissen haben als wir? Okay, das ist schon direkt. Wie, nicht?
Ja doch, finanziell auf jeden Fall.
Fühlt ihr euch eingeschüchtert von diesen Milliardären?
Überhaupt nicht.
Von diesen Kindermilliardären?
Nee, gar nicht.
Zum Glück haben wir sehr große Egos.
Genau, ich auch. Kann nichts passieren. Und wenn mein Ego jemals irgendwie Probleme bekommt, dann hole ich einfach wieder die FUBU-Jacke raus, setze mich eine halbe Stunde in Mülheim an der Ruhr auf der Tischtennisplatte und dann läuft's wieder.
Ich finde auch Mülheim an der Ruhr, ich habe ein ganz anderes Bild irgendwie jetzt, finde ich cool. Most underrated City auf jeden
Fall. Das stand schon
in
den Dingern, das gehörte mit dazu, dass sie aus dem Ruhrgebiet kommt, das war natürlich, um das abzurunden für mich,
ne?
Extrem wichtig.
Ja.
Auf jeden Fall.
Unglaublich.
Der erste Kandidat, den wir heute besprechen, den hat Joana auch vorgeschlagen. Vielen Dank dafür. Hast es mir einfacher gemacht. Das war ein sehr guter Tipp. Ich würde gerne anfangen mit Evan Spiegel, wenn ich darf.
Unbedingt.
Ich spreche ihn mal deutsch aus, ja? Ist ein deutscher Name, da können wir es uns ja einfacher machen.
Jetzt bin ich gespannt. Evan Spiegel oder wie
nennt
man das?
Evan wollte ich schon nennen, aber ich wollte ihn jetzt nicht Spiegel.
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 Evan Spiegel.
Evan Spiegel.
Evan Spiegel, ja.
Evan Spiegel.
Bleib mal lieber bei Evan Spiegel.
Evan Spiegel ist besser als Spiegel?
Auf jeden Fall.
Evan Spiegel, okay, danke. Geboren 1990 und einer von drei Gründern von Snapchat. Und 2015 wurde Spiegel zum damals jüngsten Milliardär der Welt. Mit 25 Jahren echt total gestört. Denn wir haben ja in der letzten Folge schon mal ganz kurz so getan, als könnten wir Mathe. Ne? Und haben diese wahnsinnige Erkenntnis diskutiert, dass zwischen Millionen und Milliarden irgendwie voll viel Platz ist. Also 10 mal 100.000 Euro verdienen, dann bist du Millionär, wenn du nichts ausgibst gleichzeitig. Ein Einkommensmillionär verdient dann sogar 1 Million im Jahr. Das ist dann richtig cool, da möchte man auch mal gerne hinkommen. Wenn du dann jedes Jahr die Hälfte zurücklegst, brauchst du aber immer noch 2.000 Jahre, bis du Milliardär bist. Krass, oder?
Wahnsinn.
Nur kurz als Hinweis darauf, auf die Macht des Zinseszinseffekts, wenn du jedes Jahr die Hälfte von deiner Million zur Seite legst und 10% Rendite erwirtschaftest, brauchst du nur noch 55 Jahre. Also Geldeinlage ist eine gute Sache. Spiegel kann das alles egal sein, denn er war erstmal schon mal direkt Milliardär mit 25. Das ist doch ein schöner Einstieg ins Berufsleben. Mit 23 Jahren, noch zwei davor, hat er ein Angebot über 3 Milliarden Dollar von niemand Geringerem als Mark Zuckerberg ausgeschlagen, Snapchat zu verkaufen. Heute liegt der Net Worth von Evan Spiegel bei 11 Milliarden. Also, wer ist dieser Evan? Wir gehen ein bisschen in sein Leben rein. Anders als Gates, Zuckerberg und Steve Jobs trägt er tatsächlich nicht nur schwarze Hoodies und T-Shirts, sondern auch mal Bottega Veneta, Louis Vuitton oder Burberry. Seine Frau ist das ehemalige Victoria's Secret Model Miranda Kerr, also da ist auch ein bisschen Glamour am Start. Völlig aus der Rolle fällt er aber nicht, denn über seine Schulzeit sagt er, sein bester Freund sei damals der Computerlehrer gewesen. Das ist natürlich eine schön traurig-romantische Nerd-Anekdote. Geboren wurde er in L.A. Die Eltern waren Anwälte mit Abschlüssen in Yale und Harvard. Sie gehörten einer Kirche an, der Episkopalkirche, der nur etwa 0,5% der US-Bürger angehören, jedoch ein Viertel aller US-Präsidenten. Da scheint man also beste Kontakte zu haben. Er ging dann in Santa Monica zur Schule, auf die Crossroads, wo viele Prominente ihre Kinder hinschicken. Shaquille O'Neals Sohn Sharif war da zum Beispiel. Auch Gwyneth Paltrow ist damals zur Schule gegangen oder Zooey Deschanel, bekannt aus der Serie Bones. Und, das wird Philipp besonders freuen, Kylie Jenners Bruder, Brody. Der ist ja bestimmt bekannt.
Selbstverständlich.
Gut, mir nichts, aber cool.
Ich finde ein bisschen schade, dass du nach Miranda Kerr nicht kurz Luft geholt hast, sonst wäre ich reingesprungen, hätte Shoutouts gegeben an Miranda. Großer
die
Fan.
Du.
Selbstverständlich. Als und war sie nicht auch mit Orlando Bloom zusammen lange? Kann
ja,
das sein?
War sie,
ne?
Zusammen.
Ja,
kennst
guck
du.
Mal. Ja, und tolle Frau.
Und jetzt noch zwei weitere. Und hat, glaube ich, auch irgendwelche Marken, Unternehmen, ich weiß es nicht, aber hauptsächlich als Model bekannt, ne? Das, okay. Ja. Evans Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen, tatsächlich, und er ging dann zu seinem Vater, da hat sich schon so sein Businessgeist gezeigt, ihr könnt das jetzt selber bewerten, also er ging, wie die Legende so will, zu seinem Vater und nicht zur Mutter, weil der Vater ihm zugesagt hat, er darf so viele Freunde einladen, wie er will und sein Zimmer so einrichten, wie er Bock hat, dann soll es da sehr gute Partys gegeben haben, scheinbar war dann doch nicht der Mathelehrer der einzige Freund, zumindest ab dem Punkt nicht mehr, als Papa ihm dann irgendwann keinen BMW 550i kaufen wollte, Mama aber schon, ist er wieder zur Mama umgezogen. Er studierte dann Produktdesign in Stanford im Silicon Valley, um diesen perfekten Lebenslauf abzurunden, wurde Mitglied der Studentenverbindung Kappa Sigma. Also zusammenfassend kann man wohl sagen, er ist ganz gut behütet aufgewachsen. Also schon irgendwo Oberschicht und irgendwie einen schönen Start ins Leben gehabt, was ja nichts Verwerfliches ist. Das Entscheidende ist ja immer, was man daraus macht, ne? Und er hat eine Menge mehr daraus gemacht. Er hat mit einem Kollegen von Kappa Sigma, mit Bobby Murphy, das Unternehmen Future Freshman gestartet, einen Online-Dienst, der Universitätsbewerbungen erleichtern sollte. Das haben sie schön dran gebastelt, das hatte dann total viele Features, aber auch wenige Nutzer, ist also gescheitert. Eines Tages kam dann aber ein weiterer Bruder aus der Studentenverbindung im Zimmer vorbei, im Wohnheim, Reggie Brown, der bereute an dem Tag gerade ein Bild, das er jemandem geschickt hatte mit seinem Handy und meinte so, ich wünschte, es gäbe eine App für sich selbst zerstörende Fotos. Und Spiegel ist komplett hyped gewesen und voll ausgerastet und dachte sich, das ist die Idee, genau das müssen wir machen. Also haben sie den Bobby von der ersten Unternehmung engagiert als Entwickler und die App Peekaboo gestartet. Ja, die App kam raus und dann passierte nichts. Tumbleweed. Wieder keine Nutzer, keinen interessiert's, keiner sieht die Idee. Stattdessen haben sie angefangen, sich zu streiten. Wenn ich es richtig verstanden hatte, haben sie einen entscheidenden Fehler gemacht, nämlich vorher nicht besprochen, wem hier eigentlich was gehören sollte, bevor sie losgerannt waren. Und der Brown, der die Idee hatte am Anfang, also so in den Raum gestellt hat, wollte dann 30% für seine initiale Idee und für das Logo und für den Namen Peekaboo, war den anderen zu viel, man hat sich gestritten und man hat Brown rausgeworfen. Später gab es übrigens, kleiner Spoiler, einen großen Rechtsstreit, bis man sich dann außergerichtlich auf die freundschaftliche Summe von 157,5 Millionen US-Dollar geeinigt hat. Der Name wurde auf Snapchat geändert und es ging weiter und plötzlich kamen auch die ersten User. Tatsächlich hatte Evans Mutter an ihrer Nichte von Snapchat erzählt und an der Schule ging das Programm plötzlich rum, denn man konnte das auf den Schul-iPads installieren, wo Facebook gesperrt war, und dass sich die Nachrichten nach 30 Sekunden löschten, war irgendwie auch ganz praktisch, wenn der Lehrer irgendwann doch darauf aufmerksam geworden war, dass man da gerade was geschickt hatte, fanden die also ziemlich cool. Auch ein Venture Capitalist wurde irgendwann durch seine Tochter auf Snapchat aufmerksam und investierte irgendwann die ersten 485.000 Dollar bei einer Bewertung von 4,25 Millionen Dollar für Menschen, die sich für sowas interessieren. Daraufhin hat Evan Stanford geschmissen, kurz vor seinem Abschluss, und wusste, okay, hier gehe ich all in, jetzt gebe ich Gas, jetzt geht's los, wir haben Geld bekommen, wir können anfangen. Es wurden Mitarbeiter eingestellt, alle zogen gemeinsam in das Herrenhaus von Evans Vater, wo sie dann startup-mäßig durcharbeiten konnten. Und irgendwann, da waren sie jetzt so 2 Jahre dabei, meldete sich dann erstmalig Mark Zuckerberg. Wir wollen ja nicht dahin kommen, wie es zu diesem Angebot kam. Der lud Evan dann ein und meinte, man könnte sich doch mal kennenlernen, wäre doch total cool. Und Spiegel antwortete dann, wenn du zu mir kommst, gerne. Okay, also Swag war auf jeden Fall vorhanden. Zuckerberg ist tatsächlich in den Flieger gestiegen, runtergeflogen nach L.A., hat ein Apartment gemietet für ein geheimes Treffen und dann Evan Spiegel und dem Co-Founder Bobby Murphy im Endeffekt mitgeteilt, dass er sie zerstören wird. Er hat ihm gesagt, in 3 Tagen wird eine App starten, die heißt Pokey und Poke, ne? Mhm. Nicht wie die Pokeball, sondern eher wie Anstupsen, glaube ich. Poke. Ja, Poke, und das war quasi Snapchat in grün, also der Snapchat-Killer von Facebook. Was haben die beiden gemacht? Spiegel und Murphy, erstmal zurück in ihr Büro und das gemacht, was jeder Learnings-Fan natürlich auch als allererstes machen würde. Bücher bestellt. 6 Ausgaben von Sun Tzus Art of War für jeden Mitarbeiter eins, denn 6 hatten sie bislang. Sie selber kannten das Buch dann wohl schon. Und ja, man merkte ja jetzt auch so ein bisschen daran, wie Mark Zuckerberg da reagiert hat, dass er das schon als erstens eine gute Idee gesehen hat, Snapchat, und zweitens aber auch irgendwie als Bedrohung. Denn bei Facebook wurden damals schon die User immer älter und Snapchat löste ein Problem, nämlich dass die junge Generation gar keinen Bock mehr auf das hatte, was man vorher so akzeptiert hat, nämlich dass das ganze Leben unlöschbar online dokumentiert ist. Also hatte Snapchat 3 Vorteile. Es ist irgendwie intimer und exklusiver als Facebook. Ja, du redest da mit Leuten, die du wirklich kennst. Es ist irgendwie jünger und cooler. Man hängt da halt nicht im gleichen Laden rum wie der Erdkundelehrer und die Oma, ne? Was bei Facebook halt irgendwie der Fall ist. Und wer will das schon, wenn er irgendwie 17 ist? Und man muss sich nicht selber zensieren, was im Zeitalter von, damals gab es auch schon Snowdens NSA-Enthüllung oder auch so Trends wie Revenge-Porn ja irgendwie auch ganz spannend ist, dass das so ist. Aber tatsächlich eine App, die weitaus mehr kann als Sexting, worauf sie am Anfang zu Unrecht reduziert wurde. Im Dezember 2012 kam dann Poke raus, quasi identisch mit Snapchat, und Zuckerberg meldete dann noch so selbstgefällig: Ich hoffe, sie gefällt dir. Poke hat aber im Endeffekt wenig erreicht. Heute kennt, glaube ich, niemand die App mehr, außer den Hype um Snapchat noch größer zu machen. Also Punkt fürs Team Snapchat. Und Zuckerberg hat dann quasi aufgegeben und 3 Milliarden Dollar geboten, um den Laden einfach zu kaufen. Für eine nur 2 Jahre alte App, die keinen Cent Umsatz bisher gemacht hatte und nicht mal eine grobe Idee vorweisen konnte, wie man eines Tages Geld verdienen würde. Ja, auch schon irgendwie bezeichnend. Spiegel und Murphy haben es trotzdem abgelehnt. Das finde ich eigentlich das Spannendste an der ganzen Geschichte, dass sie diese Summe in diesem jungen Alter abgelehnt haben. Strategisch ist das vielleicht auch nachvollziehbar, denn sie hatten ja gerade erst angefangen, aber irgendwie ist es auch totaler Wahnsinn, finde ich. Spiegel hat das mal so begründet, dass er gesagt hat, es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die die Möglichkeit haben, ein solches Geschäft aufzubauen. Ich denke, das für einen kurzfristigen Gewinn einzutauschen, ist nicht besonders spannend. Okay, also ein Stück weit kann ich es nachvollziehen. Wir haben eine coole Idee, wir glauben voll daran. Wir kriegen auch die Bestätigung davon, dass König Zuckerberg irgendwie auch die Idee feiert. Dann würde ich auch nach 2 Jahren vielleicht nicht schon wieder aufhören wollen. Außerdem, man ist ja auch irgendwie jung, und was macht man jetzt mit dem Geld? Ja, da müsste man sich jetzt erstmal überlegen, ich habe jetzt irgendwie ganz viel Kohle. Woran investiere ich das? Was ist die neue Firma? Die hatten ja schon einen großen Plan, und der war Snapchat. Also das ist irgendwie alles nachvollziehbar. Trotzdem ist es total krank und super riskant, irgendwie das Geld nicht zu nehmen. Denn man weiß ja auch, was aus MySpace beispielsweise geworden ist. Ja, und beide hätten für sich 750 Millionen US-Dollar daraus nehmen können. Und Spiegel war Anfang 20 und lebte noch bei Papa, ziemlich herrschaftlich bei seinem Papa, aber trotzdem. Also ist ja natürlich eine stabile Nummer gewesen. Wie gesagt, MySpace war auch mal ganz oben. Kevin Systrom hat ja mal Instagram an Zuckerberg für 1 Milliarde verkauft. Aus heutiger Sicht würde man da wieder sagen, hättest du mal ein bisschen länger gewartet vielleicht, keine Ahnung, dann wäre es noch mehr geworden. Andererseits 1 Milliarde, was will man mehr? Also die nächsten 18 Generationen haben irgendwie ausgesorgt. Mark Cuban hat mal Broadcast.com für 5,7 Milliarden verkauft. Heute weiß, glaube ich, kein Mensch mehr, was Broadcast.com ist, aber jeder kennt Mark Cuban, oder?
Also Broadcast. Habe ich schon mal gehört.
Ja.
Mark Cuban oder Broadcast.com?
Beides irgendwie so ein bisschen. Mach doch mal eine Folge drüber.
Ja, können wir mal machen. Den gab es noch gar nicht, ne? Mark Cuban muss auf jeden Fall noch kommen. Schauen wir mal. Also ich habe dann im Forbes-Magazin, wo ich ganz viel für diesen Blog hier rausgenommen habe, Link wie immer auf learnings.de, gelesen, dass die Entscheidung vielleicht so ein bisschen auf die Kunst des Krieges zurückgegangen wäre, dass Sun Tzu-Buch, oder ich glaube auf Deutsch sagt man Sun Tzu, fragen wir mal einen Chinesen, wie man es auf Chinesisch sagt. Kapitel 6, ihr werdet das Buch ja auch alle auswendig kennen, greif Gegner an, wenn er Schwächen zeigt. Und da wurde halt so interpretiert, Zuckerberg war offensichtlich ja selbst der Meinung, dass Snapchat eine Bedrohung ist. Und dann haben sie sich gedacht, dann nehmen wir doch lieber die 50 Millionen, die wir hier gerade aufgenommen haben, die uns Investoren gerade gegeben haben, bei einer Bewertung von 2 Milliarden übrigens, und greifen damit Facebooks Vorherrschaft an. Vielleicht geht er hier noch viel mehr, als sich rauskaufen zu lassen, wo man gerade erst losgelegt hat. Ja, heute, wenn man ein paar Jahre vorspult, jetzt nutzen wir die Snapchat-Funktion in Deutschland, die meisten bei Instagram tatsächlich. Also dieser Krieg ist noch nicht entschieden. Google wollte dann Snapchat tatsächlich mal 2016 für angeblich 30 Milliarden Dollar kaufen. Auch da wurde wieder abgelehnt, um es noch ein bisschen verrückter zu machen. Es ist halt so ein bisschen wie an der Börse oder mit Cryptocurrencies. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr da schon gemacht habt. Man muss sich ja dann immer überlegen, geht es jetzt hier noch weiter hoch oder nehme ich den Gewinn jetzt mit? Denn eines Tages könnte der Gewinn ja auch wieder weg sein. Und so ist das ja hier halt eben so ein bisschen auch. Denn auf der einen Seite hat der Spiegel heute mit 30 ein Net Worth von 11 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich super. Auf der anderen Seite schwankt der halt eben auch mit dem Wert von Snapchat. Wenn Rihanna ihren Followern sagt, löscht alle die App, dann ist der plötzlich 150 Millionen Dollar weniger wert. Der ist nicht ausgedacht, das wurde damals so berichtet. Und auch nach dem Börsengang von Snapchat, die sind inzwischen an der Börse, als dann zum ersten Mal die wirtschaftlichen Zahlen berichtet werden mussten, und 6% unter den Erwartungen lagen, sank der Net Worth von Evan Spiegel und Bobby Murphy auch um jeweils 1,2 Milliarden. Also schon krass, alles absurde Summen. Also, wir haben hier einmal mehr ein Startup, bei dem Wachstum deutlich wichtiger ist als Umsatz, ja, wo es um Wachstum und Reichweite geht. Und heute macht tatsächlich Snapchat auch Geld mit Ads, mit von Unternehmen gebrandeten Filtern und mit Kooperationen, zum Beispiel mit der NHL, NFL oder der Major League Baseball. Und ich finde, wenn man digital unterwegs ist, ist es auf jeden Fall ein guter Tipp oder was man mitnehmen kann, Reichweite auch schon ein Stück weit als Selbstzweck zu sehen. Aber das würde ich auch zur Diskussion so ein bisschen stellen. Also man könnte so sagen, solange die Reichweite da ist, frag dich nicht, ob dir das genug bringt, um den Aufwand zu rechtfertigen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Podcast betreibst oder auf LinkedIn unterwegs bist oder auf Instagram aktiv bist und so weiter und dich zwischendurch fragst, ob die Zeit da eigentlich gut investiert ist. Natürlich läuft irgendwie was verkehrt, wenn du dein eigenes Unternehmen gegen die Wand fährst, weil du zu viel Zeit damit verbringst, um LinkedIn-Influencer zu werden. Dann hast du am Ende ein anderes Ziel erreicht, das ist eigentlich Gesetzte, aber für mich gilt irgendwie da oft auch Reichweite first und alles andere kommt dann später von alleine. Da bin ich natürlich davon geprägt, bei hiphop.de groß geworden zu sein, also bei einem rein digitalen Unternehmen, und da gab es immer diese Erfahrung, als irgendwann der Podcast-Hype losging, haben wir am Anfang gesagt, ja, da wollen wir aber erstmal einen guten Deal machen, und dadurch gab es dann 5 Rap-Podcasts vor unserem, und das ist dann immer so ein Vorsprung, der kaum noch aufzuholen ist. Ähnlich ging es uns vor 1000 Jahren bei YouTube. Wir waren irgendwie die Web-Video-Pioniere, aber halt auf MySpace und Dailymotion, weil man da Geld verdienen konnte. Und dann ging Deutschrap auf YouTube durch die Decke und wir waren nur die Nummer 3. Also mein Learning aus meinem Leben ist so ein bisschen, das tatsächlich so zu machen. Ja, man muss aber auch andersrum sagen, im Ergebnis hatte ich lange einen Laden mit einer großen Reichweite und Geld war immer so mittelmäßig vorhanden. Also muss man sich natürlich auch ein bisschen überlegen, wo eigentlich die Prios im Leben sind. Wenn ihr also wisst, dass ihr von Bekanntheit und Reichweite lebt mit dem, was ihr macht, dann denke ich, sollte man das immer priorisieren gegenüber dem kurzfristigen Geld, wie die Jungs bei Snapchat es ja auch gemacht haben. Man kann vielleicht auch sagen, das Image meiner Marke ist mir wichtiger als Geld. Das Geld nehmen ist oft nicht das Nachhaltigste, denn Geld muss sowieso immer irgendwo rein investiert werden. Und wenn die zukunftsträchtigste Anlage für dein Geld die Vision und die Idee ist, die du schon hast, wie das bei Evan Spiegel scheinbar der Fall war, dann denke ich, solltest du auch dabei bleiben und dann gehst du damit richtig. Also für mich die Learnings aus der Story: Identifiziere den Erfolgsfaktor Nummer 1 in deiner Unternehmung. Er ist immer wichtiger als Geld. Und zweitens, frag dich, was den größten Wert in der Zukunft hat. Dann weißt du, welche Werte du aufbauen willst und ob es eine gute Idee ist, heute das zu Geld zu machen, das du bisher aufgebaut hast. Denn ich denke, auch wenn es bei uns allen nicht so oft um Milliarden geht, wir kommen vielleicht alle mal in ähnliche Situationen, wo wir uns einfach überlegen müssen, löse ich die Chips jetzt ein, stehe auf und sag, cool, Gewinn gemacht, danke. Oder denke ich mir, nein, ich bin noch jung und warum sehr gut akzeptieren, wenn es auch noch legendär werden kann. Ich greife Mark Zuckerberg in großem Stil an. Ja, was sagt ihr zu der Story? Hättet ihr das Geld genommen oder hättet ihr gesagt, ich bleibe dabei, zocke weiter und schlage Mark Zuckerberg?
Pah, wahnsinnig schwer. Also erstmal mega gute Geschichte. Einfach spannend. Wir haben gestern ja ganz kurz darüber gesprochen, alle, die so über 90 geboren wurden, ne? Also die sind ja irgendwie so super jung gewesen immer. Und ich finde es einfach wahnsinnig verrückt, wie viel in dieser Geschichte steckt. Also ein so junger Typ, schon anscheinend so wahnsinnig reflektiert, ja, so viel Geld auszuschlagen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Die Kreise, in denen ich mich bewegt habe, in dem Alter, waren definitiv nicht die Kreise, die Evan Spiegel irgendwie hatte. Von daher muss man auch sagen, die Erfahrung, die er natürlich auch wahrscheinlich mit Geld gemacht hat, war eine ganz andere. Also auch, der hat ja schon ganz viel mitbekommen einfach. Der hat im Umfeld schon unheimlich viel mitbekommen von jungen Millionären, wie Geld investiert wird. Das heißt, der hatte da, glaube ich, schon ein ganz anderes Wissen. So, Das ist, glaube ich, erstmal das. Ansonsten ist es zu dem Thema auch Reichweite, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen der Spagat zwischen, will ich schnell sein oder will ich schlau sein? Gerade so, wenn es um Innovation oder was Neues geht, ne, dann gibt es immer ganz viel Aktionismus. Und dann muss man auch manchmal einfach ganz schnell sein. Das, was du mit dem Podcast gesagt hast, mit dem Rap-Podcast. Mhm. Manchmal muss man einfach schnell sein, so ein bisschen über seinen Perfektionismus springen und einfach machen. Und auf der anderen Seite sollte man halt auch immer ein bisschen die Strategie und Zielgruppe abwägen. Ne? Wenn ich was für Kinder und Jugendliche mache, dann macht LinkedIn als Kanal einfach gar keinen Sinn. Also kann ich da rausknallen, wie ich will, wenn das meine Zielgruppe nicht ist. Ne? Aber das ist auch nichts Neues. Von daher immer so ein bisschen der Spagat zwischen schnell und schlau, finde ich irgendwie ganz spannend.
Ja. Ich feiere Elons Strategie da tatsächlich etwas mehr. Ne? Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. PayPal wurde 2002 für 1,5 Milliarden US-Dollar an eBay verkauft. Und unser guter Freund Elon hielt damals 11%. Bedeutet konkret, er hat 180 Millionen Dollar bekommen für den Verkauf und gründete mit diesen 180 Millionen Dollar unter anderem Tesla und SpaceX. Ja, und hat sich damit in meiner Wahrnehmung auf ein völlig neues Level katapultiert. Absolut. Nicht nur unternehmerisch, sondern auch was den Purpose der Unternehmungen anbelangt. Ne, denn wenn wir zurückgehen in deiner Erzählung, der Homie, der ihm irgendwie im Dormroom an der Uni gesagt hat, scheiße, ich habe hier ein Foto verschickt und das hat sich irgendwie nicht selbst zerstört. Das waren ja wahrscheinlich niedere Beweggründe, ja. Und dass Studenten in der Uni irgendwie im Unterricht Nachrichten verschicken konnten, ohne dass die Lehrer das mitbekommen, ist ja jetzt auch nicht irgendwie purpose-driven Entrepreneurship, whatever. So. Ja. Und dann halt hinzugehen und zu sagen, oder anders formuliert, ich wäre dann hingegangen und hätte gesagt, okay, lucky shot, ich habe Glück gehabt, das Ding hat funktioniert, ich bekomme jetzt 3 Milliarden, ich nehme mir die und mache jetzt was Vernünftiges und versuche tatsächlich irgendwie die Welt nach vorne zu bringen oder irgendwie was fürs Gemeinwohl zu tun oder. Oder eine technische Revolution zu befeuern, zu begünstigen, whatever. Also so, wie es Elon Musk getan hat. Deswegen, ja, das kann man machen. Ich glaube, das ist irgendwie ein Ego-Ding gewesen. Ist jetzt so meine Theorie. Ne? Mark Zuckerberg dachte, er könnte uns zerstören. Jetzt zeigen wir es ihm und auf keinen Fall werden wir jemals verkaufen und wir werden noch viel größer als Facebook. So. Also auf der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Leiter hieß, von Phil Jackson. Ne? Da gab es ja die unterschiedlichen Evolutionsstufen und Stufe 5 war ja dann irgendwie Life is great und Stufe 4 irgendwie We are great and they are not. So, und ich glaube, unser Freund Evan ist noch auf Stufe 4. Der ist noch bei We are great and they are not. So, der ist noch nicht bei 5 angekommen, wo er sagt, life is great, weil sonst hätte er wahrscheinlich Snapchat verkauft oder zumindest einen Teil verkauft. Du musst ja nicht immer komplett verkaufen. Du kannst ja auch einfach 49% abgeben und von den dann immer noch verbleibenden, was hast du gesagt? Google wollte 30 Milliarden zahlen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber sagen wir mal, Google hätte wirklich 30 Milliarden dafür bezahlt, dann hätte ich 15 Milliarden genommen, also 15.000 Millionen US-Dollar hätte ich genommen, um damit irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ich glaube.
Oder auch Bill Gates mäßig, ne, der jetzt Toiletten in Afrika baut, beziehungsweise Abwassersysteme und so. Du kannst so viel Gutes tun mit diesem Geld. Warum weiter Snapchat? Verstehe ich nicht.
Das ist noch ein guter Punkt noch am Ende, weil ich glaube auch tatsächlich, wie ich Snapchat verstanden habe und jetzt nur am Rande bei der Recherche mitbekommen habe, die sagen halt schon, bei uns geht's um Spaß, was ja auch irgendwo legitim ist, aber da gibt's halt eben nicht den ganz großen Purpose, wir wollen die Menschheit retten und so, ist halt nicht Elon Musk und da hast du natürlich auch recht, man könnte mit dem, ne, das Opportunitätskosten, was kann man sonst noch mit dem Geld machen? Und ich glaube, das Entscheidende auch ist ja, welche Vision hast du für den Laden? Was willst du damit weitermachen? Und hast du da noch die weiteren Ideen? Und nur aus Ego zu entscheiden, wäre bestimmt dumm. Die beiden halten übrigens auch, obwohl sie an der Börse sind ja inzwischen, haben die beiden Gründer immer noch irgendwie 98% des Stimmrechts oder so. Das ist so eine besondere Konstellation, wo man den Aktionären kein Stimmrecht irgendwie mit abgibt. Also die halten die Zügel voll in der Hand. Und die haben scheinbar irgendwie große Pläne damit. Und ich meine, dass Social Media nicht komplett von einem Unternehmen kontrolliert wird und man ein Facebook-Monopol hat, kann irgendwie auch eine wichtige Sache sein. Wenn das ihre Mission ist, okay. Wenn Snapchat nur eine lustige Spaß-App ist, deren Funktion inzwischen sowieso Instagram schon lange hat, dann könnte man natürlich auch sagen, kannst du mit dem Geld nicht auch die Welt retten oder hast du nicht nur eine bessere Idee? Ist dann am Ende des Tages natürlich auch eine sehr individuelle Sache, ne? Und von außen ist immer von unserer Interpretation, ob man jetzt halt sagt, okay, sehr reflektiert, so weitsichtig zu sein in dem Alter oder zu sagen, komplett größenwahnsinniger Typ, weil man kann sich auch gar nicht reinversetzen, weil
das
wir saßen halt alle,
sagen, ja.
Wir waren gerade erst von der Tischtennisplatte runter in dem Alter und er kannte scheinbar, dann, für den war es schon normal, dass man sie, wie gesagt, 1 Milliarde, ist ja ein Witz, also mein Homie, der hat 2 bekommen.
Ja.
Also, da gehe ich gar nicht ans Telefon. Wie Mark Zuckerberg sagt, ich soll nach San Francisco kommen. Soll er doch kommen.
Genau, und dann soll man sich mal vorstellen, dann kommt ein Mark geflogen. Also ich meine, da kommt so ein Mark Zuckerberg zu dir. Also da muss ja irgendwas dran sein an deinem Geschäft, ja, wo du ja schon irgendwie mehrere Millionen, Milliarden an Bewertung hast. Ja. Also dann würde ich, glaube ich, auch nochmal überlegen. Also wenn da so jemand, der so bekannt ist, so viel Kohle hat, da eine Chance drin sieht und dir dein Geschäft gerade kaputt redet. Also ich glaube, das hat mit Macht wahrscheinlich auch dann am Ende natürlich ganz viel zu tun. Das haben die ja in den Kreisen genauso. Also da überbietet sich ja auch einer mit dem anderen. Also auch wenn die alle vielleicht noch irgendwie die Welt retten wollen.
Also lieber Mark Zuckerberg, solltest du diesen Podcast hören? Wir bieten dir hier ganz offiziell Learnings im Kombipaket mit The Ambition für 1,5 Milliarden US-Dollar an. Du brauchst auch nicht kommen. Wir kommen zu dir und wir haben einen Deal und wir machen von der Kohle dann safe was Besseres.
Okay, ich denke immer drüber nach.
Ja, ich möchte aber nicht abschließen, ohne nochmal zu erwähnen, dass ich ja auch großer Snapchat-Fan bin. Ich nutze die Software nicht, aber ich großen Respekt vor der Leistung dieses Teams, ne, weil sie ja tatsächlich, sie haben uns Stories gebracht, sie haben uns die AR-Filter gebracht, also da ist ja viel Innovation passiert,
ja,
die dann wiederum auch kopiert wurde, ehrlicherweise, also Instagram wäre ohne Stories meiner Meinung nach auch nicht da, wo sie jetzt gerade sind, haben sie von Snapchat kopiert, das ganze Thema AR, Sticker, tralala, also die machen schon einen guten Job da und du hast völlig recht, bloß kein Monopol im Social-Media-Kosmos, von dem her können wir dankbar sein, dass der Evan nicht verkauft hat.
Ja. Ja. Cool, wer von euch möchte denn weitermachen?
Ich glaube, ich würde hier die Bühne weiter übernehmen.
Das
ich habe auch
mich.
Ganz spannenden Typen, kann man fast schon so sagen, dabei und zwar Austin Russell. Und Austin Russell, haltet euch fest, ist der jüngste Milliardär der Welt. Und als ich den gegoogelt habe, waren die ersten Artikel, die ich gelesen habe, er ist der jüngste Milliardär der Welt und Elon Musk hasst seine Technik. Da haben wir den Elon wieder und das fand ich total spannend. Okay, alles klar. Also Elon Musk, ja, den wir ja alle kennen, ein sehr, sehr sehr größenwahnsinniger Mensch, wahnsinnig schlau, viel gemacht. Du hast gerade ein paar Sachen genannt, SpaceX, was Hyperloop, es gibt so viel, aber heute ist auch nicht Elon Musk das Thema. Aber wenn man sich mit Elon Musk anlegt, dann muss man schon auf gut Deutsch Eier haben, ja. Also habe ich mir Austin Russell vorgenommen. Austin Russell, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so ein schlaksiger Ed Sheeran-Verschnitt, ja, also groß, schlaksig, so erdbeerrote Haare und Bart, total unscheinbar. Ob das eine Frisur ist, die der hat, ich weiß gar nicht, ob man das Frisur nennen kann. So total der Dude von nebenan, ja, der Typ von nebenan, der so ganz unauffällig vorbeiläuft irgendwie. Wenn man sich das so anschaut, was der so macht und wenn man dem so zuhört, könnte das so ein ganz netter Typ, mit dem man abends einfach ein Bier trinkt irgendwie sein. Und er ist mit 25 der jüngste self-made Billionaire, sagt man. Also selbstgemachter Milliardär. Und warum ist das so? Ja, also Austin Russell ist Gründer und CEO von Lumina Technologies. Die sitzen wo auch sonst natürlich mit Hauptsitz in Palo Alto in Kalifornien, also mitten im Silicon Valley. Ja, da wo sowieso die Magie der Innovation herrscht, aber dazu vielleicht später noch mehr. Und zwar, was macht Lumina Technologies? Also, beziehungsweise Austin Russell. Er hat sich sehr, sehr früh mit der Lasertechnologie beschäftigt. Und Laser sind eine Schlüsseltechnologie für autonome Autos. Da kommen wir auch zu Elon quasi und Tesla, beziehungsweise eben zu der Technologie von autonomen Autos. Lumina stellt Software her, aber viel wichtiger, baut LIDAR-Sensoren. Also LIDAR-Sensoren sind Light Detection and Ranging-Sensoren, so kleine Lichtradare. Dazu später noch ein bisschen mehr. Also Austin Russell ist eben das, was man, glaube ich, heute ein Wunderkind nennt. Warum ist das so? Der hat mit nur 2 Jahren, und wer von euch Kinder hat, weiß, was Zweijährige so können. Er hat mit 2 Jahren das Periodensystem der Elemente auswendig gekonnt. Ja, also ich erinnere mich an dieses Chemie-Periodensystem. Wir hatten noch so einen Stufenraum damals, ja, wo dann so Holztafeln an der Wand waren, wo sich dieses Periodensystem ausgeklappt hat. Ich habe das überhaupt nicht gemacht. Chemie war nicht mein Fach, ja. Und allein dieses komplette System zu lernen, war irgendwie in der selbst 8., 9., 10. Klasse völlig utopisch. Also der 2-jährige Austin Russell, ja, kannte schon das Periodensystem der Elemente auswendig. Also so viel, da fängt's schon an, ne? Mit 10 Jahren arbeitete er bereits als Softwareberater. Also mit 10 Jahren konnte er schon bestimmte Programme programmieren und hat sein Wissen in seinem Umfeld, ja, als Juniorberater, also ich würde sagen in der Nachbarschaft, eingesetzt. Also er hat sich mit Programmieren schon sehr, sehr früh beschäftigt. Und Fun Fact, ganz lustige Geschichte. Er wollte mit 10, 11 Jahren ein Handy haben. Hat man ja zu der Zeit auch irgendwie gehabt schon. Also so lange ist das ja noch nicht her. Und seine Eltern haben gesagt, nee, bekommst du nicht. Und er rebellierte und hat sich dann seine Nintendo DS-Konsole genommen und hat die in ein Mobiltelefon umgebaut. Ja? Also er hat quasi die Firmware in dieser Handheld-Konsole umprogrammiert. Don't even ask me how. Und hat dann aus dem Bus, aus dem Schulbus, ja, über das WLAN, seine Eltern angerufen. Und er sagte in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, yeah, it was really funny, ne? Also so funny halt so, wie man halt so eine Konsole umprogrammiert und dann über WLAN, das fand ich spannend, ja. Also über WLAN gab es damals schon vor 15 Jahren in den Bussen in den USA, ja, funktionierendes WLAN.
Krass.
Ja. Hat er seine Eltern angerufen. Also totaler Nerd, ja. Ich glaube, seine Eltern haben dann auch verstanden, alles klar, wir geben dem unsere Garage, da kann der sich ausprobieren. Hier kommt die viel zitierte Silicon Valley Garage ja wieder einmal zum Spielen. Und hat dann dort angefangen, sich mit Licht zu beschäftigen. Licht klingt ja erstmal total banal, ne? Licht und Laser. Ihr kennt vielleicht alle noch diese Laserpointer, ja, die dann irgendwie die blöden Jungs hatten, die bei uns in der Schule und haben dann immer versucht, uns in die Augen zu leuchten damit. Ich weiß nicht, ob ihr das wart, aber jeden Fall, genau, also daher kennen wir Laser, ne? Also, und er hat dann angefangen, quasi in seinem selbstgebauten Labor mit Lasern zu arbeiten, sich auszuprobieren. Er hat dann ganz viele verrückte Dinge gemacht. Mit 13 hat er sein erstes Patent eingereicht. Also mit 13 Jahren reicht er ein Patent ein. Er hat ein unterirdisches Wasser-Recycling-System gebaut im Garten, das Sprinklerwasser auffängt und es für zukünftige Gartenarbeiten speichert, um das Abwasser zu reduzieren. Ja, klingt erstmal schlau, aber mach das mal und reicht dann da mal ein Patent ein. Ne? Also mit 13 Jahren. So, normalerweise geht man dann ja auf die Highschool. Er hat das nicht gemacht. Er hat dann quasi einen Job bekommen in seinen Teenagerjahren an der University of California, und zwar am Beckman Laser Institute in Irvine in den USA. Und das Beckman Laser Institute ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum für die Entwicklung optischer Technologien, also da haben wir es wieder, ne? Unter anderem auch Licht und deren Einsatz in Biologie und Medizin. Also hat sich da schon mit seinem Superbrain eigentlich mit 16 den Forschungszwecken der optischen Technologien gewidmet. Baute dann Computersysteme, Supercomputer, die sich schließlich zu Lasern, Optik und eben Photonik entwickelten. Und mit 15 Jahren zum Beispiel baute er seine eigene holographische Tastatur, um im Unterricht Notizen zu machen. Ne? Also so ein richtiges Brain, der aber eigentlich aus so einem total, also aus einer intrinsischen Motivation heraus sich eben mit diesen Technologien beschäftigt hat. Mhm. Und meldete dann mit 17 Jahren ein Patent, auch unter anderem für diese holographische Tastatur an. Also noch nicht mal irgendwie volljährig, schon mehrere Patente angemeldet und hat dann mit 17 Jahren ein Physikstudium an der Stanford University bekommen. Also Stanford, ja, also ich meine die Elite-Uni schlechthin auch mitten im Silicon Valley, und fängt also an mit diesem Physikstudium, und jetzt wird's spannend, denn man wird ja jetzt denken, alles klar, gut, intelligenter Mensch, total die Nerd-Fähigkeiten, fängt also sein Physikstudium an und lernt dann in dieser Zeit des Studiums Peter Thiel kennen. Und du hast vorhin schon Philipp einen Namen genannt, und zwar PayPal. Und Peter Thiel ist der PayPal-Mitbegründer und sehr, sehr, sehr reicher Mann. der auch Milliardär ist und totaler Entrepreneur-Supporter und hat eben Austin Russell, dann 2012 war das, sozusagen zum Thiel-Fellow, so hießen die Typen, die Thiel, Peter Thiel, abgeworben hat. Der ist zu den Colleges gegangen, zu den Elite-Unis und hat ein Stipendium geschaffen, das außergewöhnlichen jungen Menschen 100.000 US-Dollar bietet, damit die das College schmeißen und dann ihre Träume quasi 2 Jahre verwirklichen. Ne? Also ist so ein bisschen auf Reisen gegangen, hat eben sich die schlauesten Leute rausgenommen, hat gesagt, College, vergiss es, du musst eigentlich direkt loslegen und hat somit Austin Russell abgeworben vom College. Auch verrückt, oder? Also der hat quasi in seinem ersten Jahr sein Physikstudium abgebrochen und hat sich in der Zeit, hat ja auch an dem Beckman Laser Institute sich eben schon mit den Lasern, die jetzt später auch dann luminar wurden, also diese Lasersensorik für autonomes Fahren, beschäftigt. So, das heißt, das hat Thiel natürlich gesehen. Der hat gesehen, da kommt eine Technologie ins Spiel, die total spannend ist und wurde dann auch sozusagen so eine Art Berater. Bis heute übrigens ist er Mentor von Austin Russell. Ne? Also Peter Thiel ist mit einigen verbandelt, einige Namen, die auch heute schon gefallen sind und eben unter anderem auch Mentor von Austin Russell. Thiel sagt selber, er war nicht nur beeindruckt durch den wahnsinnigen Intellekt des neuen Tech-Milliardärs, aber auch durch seine Fähigkeit, an einem bedeutenden Teil von Luminar. Luminar ist die Firma, die dann quasi Austin Russell gegründet hat, mit 17 Jahren festzuhalten, als dieser eben von diesem Garagenkonzept eben zur Nasdaq überging. Was ist Nasdaq? Nasdaq sitzt in New York, ist die größte elektronische Börse, für die, die das nicht wissen. Und der Name, auch vielleicht nochmal ganz interessant, Nasdaq heißt National Association of Securities Dealers Automated Quotations. So. Mhm. Man liest das immer so, wenn man die Börse guckt und so, auf dem Handy und guckt, wo sind die bestimmten, ja, wir hatten vorhin schon Krypto und Co., aber genau, elektronische Börse. Das heißt, Luminar ging an die Börse schon relativ früh im Dezember 2020 und Russells Anteil sind etwa 2,4 Milliarden Dollar wert. Also Wahnsinn, so ein 17-Jähriger, der ein Unternehmen gründet, Luminar Technologies, und der dann eben relativ schnell schon, auch ein Thema, ganz schnell an die Börse geht. Das war wahrscheinlich auch mitwirkend von Peter Thiel, der natürlich ein Investor ist in ganz, ganz viele große Firmen schon investiert hat und eben deshalb relativ schnell auch an die Börse gegangen ist. Aber was ist denn eigentlich so spannend? Ich habe ein bisschen Technologie mitgebracht, und zwar LIDAR, also das sind diese Lichtsensoren, waren schon eine ganz, ganz frühe Fixierung für Austin Russell. Da er eben, und ich finde, hier wird sehr spannend, daran glaubt, dass er das Potenzial hat, Leben zu retten. Sowohl als Teil selbstfahrender Autos, als auch als Bestandteil fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme, mit denen sich ja gerade alle großen Autofirmen beschäftigen. Ne? Also autonomes Fahren ist ja jetzt nichts total Neues. Auch unsere ganzen deutschen großen Marken beschäftigen sich damit, haben Labs, wo sie das gerade testen. Mhm. Und wo eben Russell schon sehr, sehr früh, also eigentlich in seinen Teenie-Jahren schon überlegt hat. Er hat sich ganz, ganz viele Wettbewerber angeguckt, Velodyne zum Beispiel, und hat eben festgestellt, das kann man besser machen. Und das war sehr, sehr spannend, denn er hat immer diesen Purpose, wir sprechen heute viel von Purpose, auch so ein Buzzword, ne? Aber er hat wirklich diese Motivation gehabt, dass er gesagt hat, er kann Menschenleben retten mit dieser Technologie und sich dann da quasi immer mehr mit beschäftigt. Also was machen diese Sensoren, um das ein bisschen handfester zu machen? Ja, also diese Sensoren schicken einen für das menschliche Auge unsichtbaren Laserstrahl aus. Also die sind quasi, muss man sich so ein bisschen vorstellen, ich stelle mir das so vor, diese Sensoren sind an den Autos, ne, an allen Seiten sozusagen, und die senden unsichtbare Laserstrahlen, also nicht diese Laserstrahlen, mit denen ihr mir ins Auge, ja, geschossen habt, sondern die senden sozusagen unsichtbare Laserstrahlen aus und messen anhand der Reflexion den Abstand zu allen Objekten. Ja, also eigentlich ganz einfach zu verstehen. Aufgrund dieser Daten wird eine dreidimensionale Karte gebaut im Auto, und die kann dem Auto sozusagen die Welt zeigen, durch die es fährt, ne, komplett autonom. So. Und der Vorteil eben von diesen LiDAR-Systemen ist die Detailheit und die absolute Genauigkeit aller Messpunkte. Also es gibt wirklich eine bis zu 100% Genauigkeit und das ist Wahnsinn. Also wir wissen, es gibt immer überall Werte, wo man sagt, ja 99, 98, aber es ist wirklich 100% Genauigkeit. Und deshalb gilt eben LiDAR als unverzichtbar, wenn es um die höchste Sicherheit geht. Und er hat einmal gesagt, der Punkt ist, dass es einfach ist, ein automatisiertes Auto zu bauen, das 99% der Zeit sicher ist, ne, sagte er selber mal. Die Herausforderung darin besteht, das letzte 1% zu eliminieren. Autonome Autos müssen viel sicherer sein als Autos, die von Menschen gefahren werden. Macht Sinn. Davon hat Austin schon eben als Kind geträumt. Denn es geht nicht nur ums Geld. Es gibt jedes Jahr weltweit 1,3 Millionen Verkehrstote. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. 1,3 Millionen Verkehrstote. Und jedes einzelne Jahr. Es ist ziemlich verrückt. Und das ist das, was er gesehen hat, schon relativ früh und da rein investiert hat, ne, sein Brain sozusagen. Und jetzt kommt hier wieder so ein kleines Duell ins Spiel und ich fand es ganz spannend, als du das gerade mit Evan Spiegel und Mark Zuckerberg erwähnt hast, denn hier ist so eine ähnliche Situation und zwar mit Elon Musk, ja, sein prominentester Gegner, wie auch nicht anders zu erwarten, ja, autonomes Fahren, das ist ja schon was Elon Musk bei uns auch auf den Markt gebracht hat. Tesla, wir kennen natürlich die guten Beispiele und auch die schlechten Beispiele aus den letzten Jahren, aber Elon Musk hat so weit gebracht, dass er also diesen jungen, coolen Menschen, der da eine Wahnsinnstechnologie an den Start bringt, mal so richtig gedisst hat. Und nicht nur mal eben so ein bisschen, sondern er hat allen großen Automobilherstellern eigentlich prophezeit, dass die LiDAR-Technologie ein absoluter Irrweg sei. Ja? Und jeder, der sich auf sie verlässt, dem Untergang geweiht ist. Also so Elon Musks Style halt, ne? Da ist ja direkt alles Untergang und alles ein bisschen größer als sonst. Und ich fand es ganz spannend, warum ist das denn so? Also wie funktioniert denn Tesla? Also wie funktioniert denn autonomes Fahren im Gegenzug? Tesla setzt vor allem auf Kameras. Also, ne, da sind die Kameras sozusagen um die Autos rum im Auto eingebaut. Sie haben große Vorteile. Klar, Kameras sind billiger in der Produktion, ist schon mal sehr interessant, haben keine beweglichen Teile und können bei hohem Leistungsvermögen sehr klein sein. So. Austin Russell hingegen ist sich aber sicher, dass eben ohne seine LiDAR-Sensoren nur ein teilautonomes Fahren möglich ist. Haben wir gerade schon gehört, ne? 99% Sicherheit. Und sein Argument geht eben dahin, dass es in Zukunft denkbar sei, dass eine künstliche Intelligenz aus diesen rein optischen Informationen, also aus den Kamerainformationen, die Elon Musk in seinen Autos quasi drin hat oder mit der Technologie, mit der er eben arbeitet, dass das dass quasi diese Bilder, diese dreidimensionalen Bilder, die berechnet werden, dass das quasi durch eine KI, wie soll man sagen, verbessert werden kann, schneller gemacht werden kann. Das ist aber noch eine Zukunftsvision. Denn während wir Laserradare, und das fand ich ganz interessant, das war für mich mein Aha-Moment so ein bisschen, während Laserradare die Aufgaben eben jetzt schon meistern, also LiDAR misst eben die Entfernung direkt, ja, Laserstrahl, boom, geht raus, ist ein direkter Weg und die Berechnung findet statt, sind Kamerasysteme eben so, dass Kamerasysteme Bilder machen, Objekte identifizieren und so die Entfernungen berechnen. Das heißt, da ist sozusagen ein zweiter Weg drin. Ja? Also während so ein LiDAR-Sensor einen direkten Weg hat zur Berechnung, ist so ein Kamerasystem, so muss man sich das vorstellen, berechnet quasi macht Fotos von den Objekten sozusagen und dann wiederum gibt es erst die Berechnung von den Distanzen. Also da ist so eine Kopplung drin. Ne? Ja. Also diese Distanzdaten entstehen erst eben aus diesen Rechenvorgängen. Und ja, ist ein bisschen the battle of the best. Ne? Fand ich ganz spannend, weil natürlich beides wahnsinnig wichtige Systeme sind, wenn es um autonomes Fahren geht. Ist für uns jetzt in Deutschland so im Alltäglichen noch echt weit weg. Aber wenn man sich mal irgendwie Richtung Silicon Valley bewegt oder auch in den Arabischen Emiraten oder sowas, da sind ganze Parkplätze schon, wo die Autos autonom fahren. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend eben. Was gibt's noch Interessantes zu Austin Russell? Er sagte, er war so ein bisschen wie so ein Informationsschwamm, schon seit seinen jungen Jahren. Ja, ich meine, nicht anders zu erwarten, ja, wenn man mit zwei irgendwie so ein Periodensystem auswendig kennt. Es gab einen Punkt, sagt er selber, an dem ich mehr als 1000 Artikel oder Zeitungen pro Tag las und nur überflog, um herauszufinden, wie die Dinge funktionieren. Ja, Wahnsinn. Also wenn ich überlege, wenn ich einen richtig guten Tag hatte, dann habe ich, weiß ich nicht, 50 Artikel gelesen oder so, also so einen richtig guten Tag. Und also dieses Screen. Und er hörte sich Vorlesungen an, und das fand ich super geil, die er einfach quasi in zweifacher oder dreifacher Geschwindigkeit abgespielt hat. Ja, funktioniert. Müsst ihr mal ausprobieren. Habe ich auch schon mal funktioniert. Mhm. Ist richtig gut. Braucht man eine hohe Konzentration, ne? Aber kann man machen. Das heißt, da allein hat er schon zweifach, dreifach schneller gelernt. Und ja, was er auch, ist ein Nerd halt. Im Moment hat er keine Freundin und auch keine, er braucht ja Zeit, ne? Ich musste lachen und dachte mir so, ey, endlich habe ich ein geiles Argument für mein Single-Leben, ja. Nein, Spaß beiseite.
Die 1000 Artikel am Tag.
Genau, richtig. Und was ich aber ganz spannend fand, tatsächlich ist auch ein großes Learning hier raus. Er hat selber keine Social-Media-Präsenz. Er möchte sich nicht ablenken lassen. Er sagt, seine Zeit ist knapp. Und also klar, dann so, wenn man so Zahlen findet von 100 oder 120 Stunden pro Woche, weiß gar nicht, ob man das jetzt quasi so auf so ein Treppchen stellen sollte, ne? Wir wissen mittlerweile auch, dass das sehr ungesund ist, so eine Art und Weise zu arbeiten. Aber von nichts kommt ja nichts. Er hat mittlerweile 20 Patente angemeldet, also mit 25 Jahren 20 Patente. Und dann wird man ja wahrscheinlich so zu ihm sagen, oder das kriegt er oft wieder gespiegelt, dass er so eine Art Genie ist. Und das fand ich ganz smart, dass er dann gesagt hat, vom Geniekult hält er wenig. Er sagte, O-Ton, ich würde gerne denken, dass ich auf der geistig stabileren Seite des Spektrums bin als ein Genie. Und das fand ich super. Was habe ich mitgenommen? Also erstmal wahnsinniges Brain, ne? Was ich ganz interessant fand, die Stanford-Dropout-Geschichte, also dass er wirklich, ja, obwohl er sehr, sehr viel Wissensdurst ja immer hatte, trotzdem gesagt hat, ich breche jetzt mein Physikstudium ab. Ein Learning für mich, ein erstes Learning, bei vielen geht es einfach ums Timing. Und mit der Geschwindigkeit, die er hatte, mit wie sich Dinge entwickeln, Hardware, Lasertechnologie, wäre es möglicherweise viel zu spät gewesen, wenn er bis zum Ende seines Abschlusses gewartet hätte, um sein Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, einfach so ein bisschen trust your instincts, ne? Also vertrau da auf deine Intuition, und manchmal muss man etwas Gutes verlassen, um Besseres zu bekommen. Mhm. Und da geht es ja um Entscheidungen, ne? Und das ist, glaube ich, was, wo, also was ich auch nochmal für mich mitgenommen habe, weil es geht manchmal gar nicht um schlecht und um gut, sondern es geht manchmal um noch besser. Und dann auch harte Entscheidungen zu treffen, was Gutes zum Beispiel zu verlassen, um noch was Besseres eben aufbauen zu können. Genau, das Zweite habe ich gerade schon gesagt, im Gegensatz zu den meisten 25-Jährigen hat er weder Twitter noch Instagram-Konten. Das meiste, was er so lernt aus der Welt, sagt er selber, ist aus seinem begeisterten Konsum von Wikipedia und YouTube Erklärvideos. Also er versucht sich wirklich mit von Dingen, die ihm die Zeit fressen, entfernt zu halten sozusagen, nicht abzulenken. Und ja, das fand ich auch gut. Ein Zitat, was immer wieder erwähnt wird, entweder von Elon Musk oder von ihm jetzt auch. Elon Musk sagte einmal auf Deutsch übersetzt, Unternehmer zu sein ist wie Glas zu kauen, während man in einen Abgrund starrt. Wow, da dachte ich nur,
oha,
so, wow,
klingt
okay.
Toll.
Wow, okay, nice. Und Russell sagte dann ganz charmant zu diesem Zitat, er sagte, ja, in schlechten Zeiten kann das so sein, aber in geilen Zeiten ist es halt auch richtig geil. It's a lot of blood, sweat and tears, a lot of all-nighters. Also, kenne deine Schmerzgrenze, ne? Also, wer erfolgreich sein will, der muss was tun. Und lern mit Scheitern umzugehen, Schmerzen und Missgunst auch. Und sei dir bewusst, dass Erfolg mit viel Arbeit einhergeht. Ich kenne niemanden, der total erfolgreich ist und wo das alles vom Baum gefallen ist, ne? Also manchmal, das ist immer so diese Metapher des Eisbergs ja auch, ne? Also alles, was man oben sieht, ist immer so Fame und das ist cool. Und keiner guckt so ein bisschen, was ist eigentlich unter der Meeresoberfläche. Und das letzte Thema oder letzte Learning, was ich hieraus mitgenommen habe, und damit schließe ich auch den Blog ab, ist einfach lernen, lernen, lernen und neugierig bleiben. Also wirklich diese Motivation, sich selber immer wieder vor Augen zu führen, neugierig zu sein und zu wissen, wofür mache ich denn eigentlich was, ne? Und ich finde das immer, darüber kann man diskutieren. Es ging ihm nie in erster Linie um Geld, sondern um die Sicherheit bei seiner Technologie. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, Geld kommt dann schon irgendwann rein. Das hatten wir bei Evan Spiegel auch. Aber ihm ging es ja wirklich um dieses 1%. Und das finde ich so schön eigentlich, ne? Also dieses 1%, wo er halt diese Sicherheit reinbringen wollte noch. Und das hat ihn zum jüngsten Milliardär auf der Welt gemacht. Wahnsinn. Self-made Billionaire. Ja, wow. Muss
wirklich
erst mal
wow.
Luft holen.
Der Austin, ich habe noch nie von ihm gehört.
Ich auch nicht.
Bin mir auch sicher, dass er sich irgendwann mit Elon einig wird. Also ich hoffe da drauf, ne? Die guten Jungs müssen ja irgendwie zusammenhalten. Was heißt die guten Jungs und Mädels? Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Scharmützel. Elon versucht den Börsenkurs irgendwie klein zu halten, um es günstiger einzukaufen, und dann machen sie gemeinsame Sache. Und ja,
du glaubst nur an das gute Elon.
Auf jeden Fall. Beeindruckender Kerl. Das sind ja so Lebensläufe und Kompetenzen. Skills, die kann man nicht kopieren. Also man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt wo ich Learnings gehört habe und den Austin Russell kenne, fange ich jetzt auch an, das Periodensystem auswendig zu lernen und alle Vorlesungen in dreifacher Geschwindigkeit zu hören und Instagram zu löschen, und dann gehe ich den gleichen Weg. Das funktioniert ja nicht, ne? Ich glaube, wir können nur hingehen und schauen, was sind denn so die Entscheidungen, die er getroffen hat, und daraus dann wiederum Ableitungen für uns selber treffen und sagen, okay, gerade der Punkt, auch wenn du schon was Gutes hast, bedeutet es nicht, dass nicht noch etwas Besseres entstehen kann. Und ich glaube, das ist eine Situation, mit der sich viele Hörerinnen und Hörer auch beschäftigen, ne? Weil sie vielleicht gerade in einem Job sind, der gefällt ihnen eigentlich, aber sie haben so dieses innere Gefühl, da geht noch mehr, und ne, fragen sich, soll ich das jetzt hinschmeißen, um vielleicht auch zu gründen oder nochmal eine andere Karriereleiter hochzugehen. Von dem her spannend. Schönes Ding. Vielen Dank.
Für mich hat das immer mit Wissen auch zu tun, ne? Also ich glaube, viele wahrscheinlich von den Hörern können das auch nachvollziehen. Genau die Situation, die du gerade genannt hast, sind dann so in so einer Schockstarre oft, auch wenn es um Entscheidungen geht. Und ich versuche dann ganz oft einfach zu sagen, ja, eignet euch Wissen an. Also guckt, was sind Optionen, ne? Und wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Wo möchtest du in 5 Jahren sein oder so, ne? Und dann wirklich zu überlegen und sich da über sein eigenes Leben Wissen anzueignen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was zum Beispiel auch bei Austin Russell war. Er hat gewusst, wenn er wartet 3 Jahre, dann hat er nicht mehr die Chance, erfolgreich mit seiner Technologie zu sein, weil er muss jetzt in dem Moment auf den Markt. Ne? Mhm. Und das ist das, was wir vorhin hatten, ein bisschen schlau oder schnell. Er hat nun mal auch beides verkörpert, weil er das einfach verkörpert, ja, schlau und schnell zugleich. Und das ist, glaube ich, ganz oft auch der Punkt. Deswegen Learning, Bildung, Wissen, ne? In jeglicher Hinsicht.
Ja. Spannend, ja, wird ja bei der Snapchat-Frage vom Ersten, kann das ja dann auch helfen, die Entscheidung dann vielleicht durch mehr Wissen lösen zu wollen auf dem rationalen Weg. Das Reinnerden fand ich auch total spannend dabei. Könnt mir auch vorstellen, das ist ja auch so ein, er ist ja nicht der Typ von Unternehmer, der so sagt, wo kann ich Geld verdienen, wo ist jetzt was zu holen, dann gehe ich dahin scheinbar, sondern halt vor allem jemand, der über Wissen kommt, ne, und der da halt so ein Wunderkind schon immer war. Vielleicht hat er sich auch in einem Paralleluniversum in etwas reingenerdet, was ihn nicht zum jüngsten Milliardär der Welt gemacht hätte, und er wäre trotzdem genauso leidenschaftlich dabei gewesen und wäre vielleicht ein, was weiß ich was, der beste Mühlespieler der Welt geworden oder so und hätte den Mühlesport weit nach vorne gebracht, und das wäre auch groß gewesen. Aber ja, deshalb, also dem zu folgen, was die eigene Leidenschaft ist, ist dann vielleicht auch irgendwo was, was man mitnehmen kann, und sich da dann halt eben so auch reinfallen zu lassen und das dann in aller Konsequenz durchzuziehen, wenn man merkt, ey, hier kann ich irgendwie was. Und bei ihm ist halt von der Beschäftigung mit Licht in der Garage, was erstmal jetzt ja sehr, so ja, okay, der Junge macht da irgendwelche Sachen in der Garage, ne, ist am Ende sowas geworden, was halt revolutionär werden könnte, was halt eben tausende, zigtausende Menschenleben retten könnte.
Absolut.
Sehr spannend. Wir haben ja hier noch jemand Vierten quasi am Tisch sitzen, denn wir haben noch unsere Partner von Zipgate aus Düsseldorf am Start, und da gibt es auch noch ein spannendes Gespräch, von dem ich euch gerne den nächsten Ausschnitt zeigen würde. Wir hören kurz bei Zipgate rein.
Ihr arbeitet ohne Hierarchien. Das wird für viele revolutionär bis unrealistisch klingen. Was ich am spannendsten daran finde, ist, wie trefft ihr Entscheidungen? Weil ich mich damit auch schon öfter beschäftigt habe mit den verschiedenen Optionen. Also trefft ihr Entscheidungen ohne Hierarchien dann per Abstimmung oder im Konsens zwischen denen, die an dem Projekt arbeiten? Oder läuft es dann vielleicht in der Praxis doch darauf hinaus, dass der Projektmanager entscheidet, nur dass der Projektmanager bei euch eben Product Owner heißt.
Talking about unrealistisch. Wie realistisch ist es, dass mein Chef, der sich wahrscheinlich um viele Themen gleichzeitig kümmern muss, besser weiß, wie ich meinen Code zu tippen habe, als ich, die das jeden Tag tut? Das ist dann keine Frage von Revolution, sondern von wer sieht was, wer kann was sehen und wer kann was eigentlich beurteilen. Und dass wir gar keine Hierarchien haben, stimmt so auch nicht wirklich. Wir haben keine disziplinarischen Chefs, die mich rausschmeißen können, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe. Das stimmt. Was wir haben, sind Wissens- oder so Kompetenzhierarchien und die drücken sich bei uns durch Rollen aus. Da gibt's operative Rollen wie ein Entwickler oder Developer, Marketing, UX etc. Und dann gibt es auch Rollen, die sich beispielsweise mehr mit Prozessen beschäftigen oder sich um die Strategie der Firma kümmern. Das sind dann zum Beispiel Scrum Master oder Product Owner oder Product Lead in unserem Fall. Und jeder von uns kann in einem Meeting sozusagen auch mal kurz Chef sein und sagen, wo es jetzt lang gehen könnte. Und das passiert dann, wenn er oder sie gerade die entscheidende Perspektive einnehmen kann. Für manche Fragestellungen gibt es dadurch ganz klare Entscheider, wie zum Beispiel eine Codezeile auszusehen hat, da hat ein PO nichts drin zu suchen, ein Scrum Master auch nicht, und wie die ganze Firma sich strategisch fit für die nächsten 20 Jahre Firmenzukunft macht und ihr Produktportfolio gestaltet, da drin hat ein Entwickler nichts mit zu entscheiden. Das heißt aber nicht, dass ein Entwickler da nicht auch Ideen oder Perspektiven zuliefern kann, denn im besten Fall holt sich jeder Entscheider schlaue Perspektiven seiner schlauen Kollegen ab, um sicherzugehen, gut informierte Entscheidungen treffen zu können.
Jo, danke schön. Da steckt auf jeden Fall viel drin. Ich fand gerade diese Frage auch sehr, sehr spannend, da wir bei Manera Media, dem Unternehmen hinter HipHop.de, mit Consent arbeiten. Und bei Zipgate ist es so, dass in der Regel ein Einzelner entscheidet, wie ich es verstanden habe. Der wird dann nach Kompetenz bestimmt und ist dann bestenfalls auch der, der die Arbeit auch macht und eben nicht der Vorgesetzte, was ja schon ein Stück weit revolutionär ist. Und zusätzlich hat man eben eine Unternehmenskultur, in der es zu funktionieren scheint, dass man andere in die Entscheidungen mit einbezieht, also vielleicht weniger große Egos im Team und weniger Politik, auch weniger Politik, als wir es heute aus dem Silicon Valley gehört haben, wo ja scheinbar Zustände wie in der Rap-Szene herrschen, teilweise. Nächste Woche, also das Thema werden wir mit Zipgate noch weiter vertiefen auf jeden Fall. Nächste Woche geht es erstmal weiter mit der Frage, wie man ein Unternehmen ohne Abteilungen aufbaut. Also dranbleiben bei Zipgate und wenn ihr euch zwischen zwei Learnings-Folgen da weiter informieren wollt, geht auf zipgate.de/learnings-podcast. Da könnt ihr nämlich die 25 Workhacks der Kollegen kostenlos bekommen. Jo, Philipp, deinen Blog müssen wir noch hören.
Genau, der Blog, auf den alle gewartet haben, nämlich der Blog zu Kylie Christian Jenner. Hier geht's jetzt relativ wenig um Laser und Technologie und Social Media Plattform, sondern um Kosmetik tatsächlich. Ich weiß gar nicht, Tobias, hast du auf dem Schirm, mit was Kylie Christian Jenner Milliardärin geworden ist? Das habe ich mir gedacht. Ja. Deswegen machen wir nochmal einen kleinen Crashkurs in Sachen Kylie Jenner, nur
danke,
für dich.
Danke.
Also sie ist natürlich bekannt aus der Fernsehshow Keeping Up with the Kardashians und gleichzeitig eben Gründerin und Inhaberin des Kosmetikunternehmens Kylie Cosmetics und Kylie Skin. Für mich eine große Freude, sie heute hier mithaben zu dürfen, denn ich kenne Kylie, seitdem sie 10 ist. Nicht persönlich, aber aus Keeping Up with the Kardashians. Riesenfan, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe eine riesengroße Schwäche für Trash-TV und Keeping Up war safe bei uns zu Hause immer Pflicht. Gibt inzwischen 18 Staffeln, knapp 300 Folgen, leider, leider, leider bald vorbei, denn Kim hat keinen Bock mehr und man hat sich jetzt überlegt, das machen wir nicht weiter. Ich habe im Rahmen der Recherchen herausgefunden, dass die Family pro Staffel nur $35 Millionen bekommen hat. Kein Wunder, dass sie da keinen Bock mehr drauf haben, denn das ist ja wirklich Kleingeld. Zurück zu Kylie, geboren 1997. Ihr habt euch ja eben überschlagen in Superlativen, der Jüngste und überhaupt und tralala. Ich glaube, ich setze da jetzt die Krone auf mit Kylie. 97 geboren in Calabasas, Kalifornien. Tochter von Kris Jenner und der Leichtathletin Caitlyn Jenner. Sie hat eine Schwester, Kendall Jenner. Kennt ihr natürlich auch alle. Absolutes Supermodel, bin auch Riesenfan. Sie ist seit Jahren Stammgast auf der Fashion Week, macht Werbung für Chanel, für Estee Lauder, Marc Jacobs und so weiter und so fort. Natürlich auch Victoria's Secret Model gewesen. Und sie und ihre Schwester, also Kendall und Kylie, waren in den Jahren 2014 und 2015 auf der Liste der einflussreichsten Teenager der Welt vom Time Magazine. Also auch das alles irgendwie gar nicht so schlecht, denn 97 geboren, 2014 auf der Liste bedeutet, sie waren auch gerade mal 17 Jahre alt. Verblüffend. Kein Laser erfunden, aber sie waren die Jenners und auf der Liste vom Time Magazine. So kann es ja auch funktionieren. Finde ich ganz gut. Ist mir so ad hoc irgendwie sympathischer fast noch. Sie hat mütterlicherseits 4 ältere Halbgeschwister, die kennt ihr auch alle, nämlich Courtney, Kim, Chloe und Robert Kardashian. Und väterlicherseits 3 Halbbrüder, nämlich Bert, Brandon und Brody. Da habt ihr mich ja eben nachgefragt und natürlich Brody, ja, kannte ich auch Brody. Zurück zu Kylie. Sie ging zunächst auf die Sierra Canyon School. 2012 entschied sie sich dann dafür, von zu Hause unterrichtet zu werden, sprich Privatunterricht zu nehmen. Kein Wunder. Man kann sich irgendwie vorstellen, was da an der Highschool los war, wenn sie da rumlief. Plus, sie konnte sich so einfach besser um ihre Karriere kümmern. 2015 schloss sie die Highschool ab und im Jahr 2017, also 2 Jahre nach dem Highschool-Abschluss mit gerade einmal 20 Jahren, wurde sie dann auf die Forbes Celebrity 100-Liste gesetzt als jüngste Person aller Zeiten. Soweit so cool schon mal, aber es ging natürlich noch weiter, denn 2 Jahre später, im März 2019, gab es die Forbes-Titelstory, die wir alle vor Augen haben, nämlich At 21, Kylie Jenner becomes the youngest self-made billionaire ever. Ich habe nachher noch einen kleinen Disclaimer dabei, denn mittlerweile gibt es neue Recherchen auch von Forbes, die sagen, naja, eigentlich ist sie doch nicht Milliardär. Sie hat nämlich nur 900 Millionen Dollar und man hat ja irgendwie nochmal nachgerechnet, hat das Ding irgendwie zurückgezogen. Aber ganz ehrlich, 900 Millionen, eine Milliarde, Kylie safe im Konzert der Großen dabei und deswegen auch zu Recht in dieser Folge. Mark Zuckerberg übrigens erst mit 23 Milliardär geworden.
Loser.
Ja, absolut, absolut, kann ich mithalten. Aber wie ging's los? Was können wir von ihr lernen? Also alles begann tatsächlich 2012, da hat sie nämlich zusammen mit Kendall und der Bekleidungsmarke PacSun zusammen eine Bekleidungslinie namens Kendall und Kylie entwickelt und an den Start gebracht. Kendall und Kylie lief ganz gut, läuft auch immer noch ganz vernünftig, war aber kein Gamechanger. Warum? Meine ganz persönliche These, naja, irgendwie hat die besondere Energie gefehlt und der Purpose dahinter. Es waren einfach nur wieder 2 Celebrities, die Klamotten rausbringen. Aber die Klamotten sahen irgendwie Standard aus, nur dass eben Kendall und Kylie drauf stand. Also kein wirklich besonderes Produkt an der Stelle, ne? Eigentlich Merchandise der Serie, wenn man so möchte. Völlig anders lief es dann, als Kylie damit begann, ihre eigenen Lip Kits zu vermarkten, Tobias. Das ist nämlich das Produkt, mit dem sie dann tatsächlich durch die Decke ging. Und jeder, der Kylie verfolgt hat, so wie ich, der weiß und wusste, dass Kylie ein Problem mit ihren eigenen Lippen hat. Denn ihr war ihre Oberlippe immer viel zu schmal. Und wir wissen es alle, volle Lippen gelten in unserer modernen Gesellschaft als Schönheitsideal. Klammer auf, wieso auch immer, Klammer zu. Und viele übertreiben es da ja auch gerne mal. Und Kylie hatte ein entsprechendes Problem damit und auch in den diversen Interviews erklärte Kylie immer wieder, dass sie als junges Mädchen mit Unsicherheiten zu kämpfen hatte und dass sie ihre Lippen hasste. Also Oberlippe zu schmal war der Auslöser für diese One-Billion-Dollar-Geschichte. Sie begann dann irgendwann damit, ihre Lippen zu überschminken, damit diese voller aussahen. Das sorgte wiederum für extrem viel Gesprächsstoff im Netz, denn alle haben sich gefragt, was hat sie mit ihren Lippen gemacht? Die sind doch bestimmt aufgespritzt und sie hat doch und sie müsste und überhaupt. Und die MAC-Lippenstifte, die sie angeblich benutzte, um ihre Lippen zu überschminken, waren plötzlich überall ausverkauft. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Du hast diesen MAC-Lippenstift nicht mehr bekommen. Alle wollten diesen Stift haben. Und das Netz kannte entsprechend kaum ein anderes Thema mehr als Kylies Lippenstift. Da kommt die Mutter ins Spiel. Die Mutter, Kris Jenner, Momager, also eine Wortkombination aus Mom und Manager, Momager, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich nicht, aber bin ich auch berühmt für falsche Aussprache. Sie hat auf jeden Fall gesagt, da steckt was drin, da müssen wir rein und wir entwickeln jetzt unsere eigenen Lipkits. Denn wenn schon ein Gerücht dafür sorgt, dass bei MAC weltweit alle Lippenstifte ausverkauft sind, dann lass uns doch da reingehen in dieses Geschäft. Gesagt, getan, man entwickelte ein eigenes Lipkit. Ja, also anstatt Zeug zu produzieren und zu vermarkten, das niemand braucht, wie Kendall und Kylie die Klamotten, die ja tatsächlich niemand braucht, weil war nichts Besonderes, gab es tausendmal, entwarf Kylie eben Produkte, von denen sie sich wünschte, dass es sie schon gegeben hätte, als sie jünger war. Also hat man direkt noch eine gute Geschichte. Genial, ne? Du hast ein Problem, findest dafür keine Lösung und kreierst sie einfach selbst. Drei Punkte, die das mit sich bringt, nämlich erstens, du hast automatisch ein Blue Ocean Business, denn es gibt ja noch kein Produkt für diese Lösung. Du hast einen Purpose und du bist absoluter Experte. Viel mehr geht nicht. Und das hat dann auch entsprechend funktioniert. Im November 2015 kam der erste Drop und die Kylie Jenner Lip Kits waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Nach der Markteinführung der ersten Kits benannte sie ihr Unternehmen dann in Kylie Cosmetics und die Umsätze stiegen weiter an. Klar, man hat erkannt, okay, wenn Lip Kits funktionieren, funktionieren safe auch andere Produkte. Also lass uns das Ganze doch mal skalieren. Und Ende 2016 machte sie an einem einzigen Tag 19 Millionen Dollar mit einem einzigen Drop. Alles nicht von schlechten Eltern. Infolgedessen verzeichnete sie einen jährlichen Umsatz von ungefähr 300 Millionen Dollar. Und nachdem es 3 Jahre nur online verkauft wurde, also ihre Produkte wurden nur online verkauft, machte sie dann einen Deal mit Ulta. Ulta ist so wie Sephora, nur ein bisschen günstiger. Und das Ganze ging noch weiter durch die Decke. So, was können wir daraus lernen? Warum schafft Kylie es damit in Learnings? Learning Nummer 1, das Learning, das absolut niemand mehr hören kann und das, glaube ich, in 46 Folgen 35 Mal besprochen wurde, nämlich tu, was du liebst. Ja, ich sag's immer wieder oder wir sagen es immer wieder, denn es ist der Nummer 1 Grund für Erfolg und in dem Fall dann auch für den Erfolg von Kylie Jenner. Denn ohne Leidenschaft für die Produkte hätte sie wahrscheinlich nie so hart daran gearbeitet, ihr eigenes Kosmetiklabel zu gründen. Du spürst einfach die Passion und die Passion kommt dann ja auch im Marketing rüber. Ne? Wenn du Kylie siehst auf Instagram, wie sie die neuesten Produkte anpreist, dann spürst du ja dieses Funkeln in den Augen und kaufst ihr das einfach ab und das, ja, begeistert einen einfach für das Produkt. Ihr freut euch, dass ich Kylie Jenner auf Instagram folge, zu Recht.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du da mitfieberst, wenn sie ihre Produkte vorstellt.
Absolut. Ich bin Team Kylie und finde das großartig. Also tu, was du liebst, ist einfach ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das können sich alle fragen. Liebt ihr das, was ihr gerade tut? Wenn ja, habt ihr die Chance, außergewöhnlich erfolgreich zu sein, egal ob als Angestellter oder Unternehmer. Wenn ihr das, was ihr tut, nicht liebt, ist immer eine gewisse Decke da. Ich glaube, dann kann es einfach nicht über ein gewisses Erfolgslevel hinausgehen. Punkt Nummer 2. Unternehmergeist ist wichtiger als ein BWL-Studium. Liegt mir auch ganz besonders am Herzen, denn Kylie kennt sich mit Kosmetik und Social Media aus, hatte mindestens zu Beginn keinerlei Ahnung von der Gründung eines Unternehmens oder der Leitung eines Unternehmens. Ist das schlimm? Nein, sie wusste ob ihrer Stärken und überließ alles andere dann Mitarbeitern oder anderen Teammitgliedern. Also sie wusste ob ihrer Stärke und das finde ich auch wieder gut. Ich glaube, wir haben eben bei Evan Spiegel gehört, der hatte die Idee mit seinem Homie. Und dann haben sie sich einen Entwickler geholt. Den Entwickler kannten sie, weil sie haben ja vorher schon eine App gemacht, aber sie müssen nicht selber entwickeln. Also du musst nicht immer alles irgendwie selber machen können. Das brauchst du nicht. Ne? Also der Unternehmergeist gepaart mit Passion und einer guten Idee, im besten Fall einer Lösung für ein Problem, mit dem du dich selber auskennst und von dem du weißt, dass es vielen anderen auch so geht, ist ideal und reicht am Ende des Tages aus. Und Punkt Nummer 3 fand ich auch sehr spannend und wurde vom Forbes Magazine nochmal hervorgehoben und ist einer der Hauptgründe dafür, weswegen Kylies Unternehmen so schnell so profitabel wurde, nämlich viel Geld verdient man mit kleinen Overheads. Forbes weist darauf hin, dass die Overhead-Größe von Kylies Unternehmen außergewöhnlich klein ist, denn dieses Unternehmen hatte zum Zeitpunkt, zu dem es 1 Milliarde Dollar wert war oder 900 Milliarden Dollar, nur 15 Angestellte und von den 15 Angestellten auch nur 7 davon in Vollzeit beschäftigt. Die meisten Betriebsabläufe und Produktionsanforderungen des Unternehmens sind an spezialisierte Firmen outgesourced. Also die Herstellung und Verpackung ist an Seed Beauty ausgelagert, einen Private Label Hersteller im nahegelegenen Oxnard, auch in Kalifornien. Verkauf und Fulfillment werden vom Online-Händler Shopify abgewickelt. Hatten wir, glaube ich, auch mal in einer Folge Shopify, oder? Haben wir nie besprochen. Sollten wir unbedingt
glaube,
tun.
Privat, ich weiß gerade mit wem, bei welcher Pizza, aber noch nicht in Learnings. Müssen wir nachholen.
Müssen wir unbedingt nachholen, weil Riesengeschichte. Und ich glaube, der Gründer von Shopify ist sogar auch aus Deutschland, wenn ich mich nicht komplett vertue. Ja, das checken wir auf jeden Fall nochmal. Also das wurde über Shopify abgewickelt und ihre Mutter Chris kümmert sich um alle Finanzen und PR im Austausch für eine 10%ige Managementgebühr, die sie von all ihren Kindern nimmt. Also Dream Team, kleine Overheads und ja, dann kann man auch mit 15 Angestellten, wovon nur 7 in Vollzeit sind, 300 Millionen Dollar Umsatz im Jahr erwirtschaften und dann am Ende des Tages eben knapp 1 Milliarde US-Dollar schwer sein. So viel zu Kylie Jenner. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Also tu, was du liebst. Unternehmergeist sticht BWL-Studium und viel Geld geht besonders gut, wenn die Overheads klein sind. Was meint ihr?
Super Learnings auf jeden Fall, aus dem man was mitnehmen kann. Ich muss auch sagen, auch wenn ich es natürlich so die Purpose-Herleitung bei Austin Russell mit den Verkehrstoten erstmal spektakulärer klang als das Trauma mit einer schmalen Oberlippe aufgewachsen zu sein, muss ich auf den ersten Blick.
Auf den zweiten Blick geht es ja auch darum, in dem Fall Frauen, Jungfrauen, heranwachsenden Frauen mehr Selbstbewusstsein mitzugeben, indem man ihnen Tools an die Hand gibt, wie sie ihr Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl steigern können. Jetzt wäre es natürlich noch viel geiler, wenn man ihnen erklären würde, dass es nichts mit einer großen Oberlippe zu tun hat irgendwie. Ne? Das wäre dann so Next Level. Aber ich finde so der Zwischenschritt zu sagen, hey Mädels, ich kenne das Gefühl, mir geht's genauso. Ich bin eine von euch und hier ist meine Lösung für euch. Und finde ich erstmal gut.
Ich finde es auch völlig legitim im Endeffekt, weil es müssen jetzt nicht alle Leute nur die Welt retten.
Nein.
Nee. Genau. Also es ist cool, wenn man einen guten Beitrag leistet mit dem, was man tut. Und das hast du ja da gerade auch ganz gut abgeleitet, wie das ja auch da drin steckt. Und wenn du jetzt, also ich meine, ein großer Faktor in der Geschichte ist dann natürlich die Prominenz, ne, die mit dazu beigetragen haben wird, wesentlich.
Das nee, glaube ich eben nicht.
Aber meinst du, wenn sie nicht prominent wäre sie Milliardärin geworden mit. Also ich wollte, naja, was ich sagen wollte.
Du bekommst einen Kickstart. Safe. Aber ich habe bewusst diese Klamotten von Kendall und Kylie mitgebracht, um nochmal daneben zu legen, dass es nicht automatisch funktioniert.
Das ist kein Selbstläufer.
Es ist kein Selbstläufer. Ja. Und es gibt einen Riesenunterschied zwischen der Erfolgsgeschichte von Kendall und Kylie und Kylie Lipkids. Und die anderen Kardashians, unter anderem auch Kim, haben ja auch unterschiedliche Ventures, die nicht so durch die Decke gegangen sind wie Kylies Lipkids. Also Kim hat jetzt eine Kopie von Spanx rausgebracht, irgendwie Kimoji oder so, bin ich ganz sicher. Das läuft, geht so. Ja, also klar, du hast Vorteile, du hast die Reichweite, du hast die Follower, du hast das Kapital, aber deswegen muss das Ding noch nicht fliegen. Und wir haben ja eben gelernt, auch ein junger Mann, der irgendwie, also Austin Russell, der in der Garage anfängt und erstmal keinerlei Kontakte hatte, kann es irgendwie packen. Und ein Even Spiegel, der hat dann irgendwie die Family und die Eltern und die Uni und so. Also es gibt unterschiedliche Startpunkte und alle bürgen irgendwie das Potenzial oder die Möglichkeit, Milliardär zu werden.
Nein, voll. Ja. Und das ist ja auch wieder das, was ich am Anfang meinte. Es kommt ja nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du halt bist und was du halt da draus machst. Und da gibt's halt eben auch Unterschiede. Auch dann zum Beispiel bei den Jenners, ne, gibt's dann halt irgendwie bei den Kardashians, haben die ja nicht verschiedene Nachnamen. Kompliziert, ich muss mal die Serie gucken. Also bei den Kardashians gibt's da ja auch Unterschiede und deshalb, ich glaube, man kann die Geschichte nicht erzählen ohne die Prominenz dabei, sonst wäre der Umsatz schon geringer gewesen. Aber dann halt zu sagen,
vielleicht.
Ich mach was
wäre er vielleicht geringer wäre er gewesen.
Vielleicht, ich kann es nicht beweisen, muss ich zugeben. Ich behaupte es. Dann aber zu sagen, ich mache eine funktionale Kosmetik, wo eine gute Geschichte dabei ist und was halt wirklich was bringt, dann hast du halt das Potenzial irgendwie abgerufen und da mehr draus gemacht. Und auch in meinem Blog habe ich ja davon gesprochen, Reichweite als Selbstzweck oder nicht und was macht man dann eigentlich da draus und so. Ja, du musst halt immer auch was aus den Dingen machen und das hat sie halt eben voll gemacht. Was ein anderer spannender Punkt war, an den musste ich bei Austin Russell auch schon denken, bei Joanna, dass du gesagt hast, sie hat sich Leute dazu gesucht, die sie dann supportet haben. kleiner Overhead, waren gar nicht zu viele, aber das ist ja auch die Sache mit dabei. Wenn du halt eben Social Media beherrschst und eine Prominente bist und dich außerdem mit Kosmetik auskennst und dafür interessierst und deine Zielgruppe verstehst, dann bleib doch bei deinen Stärken, genauso wie Austin Russell, der vielleicht voll der Nerd ist, der, ich weiß nicht genau, wie er das in seinem Unternehmen macht, wo ich aber auch sagen würde, ey, du musst ja nicht selbst der Geschäftsführer sein, du musst dich ja nicht selbst mit den ganzen Abläufen und ja, mit allem beschäftigen. Er kann ja scheinbar alles lernen innerhalb von 7 Minuten, aber lass das doch andere machen und bleib du doch bei deinen Stärken und dann bist du trotzdem ein beeindruckender Unternehmer,
ja.
Auch wenn es da noch 2, 3 andere Leute im Unternehmen gibt.
Glaube ich auch, ganz, ganz wichtiges Learning. Ich glaube auch das, was ganz, ganz viele ja, Geschäftsleute heute voneinander unterscheidet, sehr, sehr früh zu verstehen, was sind meine Stärken und wo kann ich wirklich ja, Teilbereiche outsourcen in meinen Teams. Ne? Mhm. Wo muss ich nicht alles machen? Ich glaube, wir drei kennen das ganz gut. Wir können auch irgendwie viel und wollen auch ganz viel und alles machen immer. Zumindest aus unserer Erfahrung, auch aus den letzten Jahren, wenn ich da jetzt mal so klischeehaft sprechen darf. Und dann einfach zu verstehen, so wo sind wirklich meine Hardcore-Stärken und wo kann ich Dinge auch abgeben? Ich glaube, vielleicht noch eine Ergänzung, was ich bei Kylie ganz spannend finde und auch ein Thema. Ihr habt das vor, ich glaube, vor 2 Wochen in einem Podcast mal aufgenommen, Brené Brown spricht ja über Verletzlichkeit, Verwundbarkeit. Also Kylie geht mit einem Thema raus, wo sie sagt, ich habe da echt ein Problem mit meiner Oberlippe. Ne? Und macht sich ja so ein Stück weit mit wie viel Millionen Follower sie damals schon hatte, schon so ein bisschen, ist ein oberflächliches Thema vielleicht. Auf der anderen Seite sagt sie halt sehr offen, ich habe da ein Problem mit, geh jetzt nicht irgendwo hin und spritz mir da irgendwie die Lippe voll, sondern versuch eine Lösung zu finden. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz cool, ne? Dass sie halt einfach tatsächlich, und natürlich spielen da ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Ich glaube auch, wie du, Tox, dass das schon natürlich hier Keeping Up with the Kardashians und alles schon mit reinspielt. Aber natürlich, du hast recht, Philipp, dass halt auch die anderen, Kim und so, jetzt nicht irgendwie die Riesenbusinesses, alle groß, ne? Also wir sind hier im Millionenbereich unterwegs, nur nicht im Milliardenbereich, nur nochmal kurz genannt, haben. Aber dass sie quasi sehr smart die Leute mitgenommen hat und sehr gut auf Social Media damit schon sehr früh gearbeitet hat einfach. Ne? So dieses alles geteilt, alles gezeigt. Ich glaube nicht, dass Kylie die Inhaltsstoffe der einzelnen Produkte wirklich kennt, aber da sind wir wieder bei, muss sie das? Nein. Sie muss das nicht. Sie muss das vermarkten. Man möchte so sein irgendwie wie, oder viele möchten so sein wie Kylie, möchten so aussehen. Super edgy, ne? Und dann auch natürlich der Kreis, in den sie sich bewegen. Und dann wahrscheinlich auch, das weiß ich nicht, das weißt du vielleicht besser, sehr günstig wahrscheinlich. Also das ist wahrscheinlich ein Produkt, gar nicht jetzt wie Bobby Brown und irgendwie, keine Ahnung, sondern oder irgendwelche Deluxe Chanel, sondern wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich so einen Commercial Preis ist sozusagen.
Ich bin mir gar nicht sicher tatsächlich. Ich bin es gerade hier parallel am Googlen, um euch Preise liefern zu können. Also ein Kylie Skin Gesichtspflegeset gibt es für 40 Euro bei Douglas.
Ja.
Ja, ist so Mid-Price. Ne?
Mid, ja.
Gibt es jetzt nicht bei, bei Rossmann oder Müller.
Weiß aber ich gar nicht. Weiß, nee, ich tatsächlich,
ich
gar nicht. Meinst
das
du?
Das wäre zu low.
Ah, ja. Ich weiß gar nicht, ob es die nicht da so gab.
Meinst du?
Ja, glaube ich.
Finden wir raus.
Wir können ja noch mal eine Folge über Kosmetik machen. Ich hab, du hast MAC vorhin erwähnt, da habe ich mich gefragt, ob die nicht die ersten waren, die ein paar mehr Hautfarben im Sortiment hatten und so.
Stimmt.
Ne, da, also Kosmetik klingt, ne, also siehst du, ich bin irgendwie auch bewandert
voll
in dem
gut.
Bereich.
Ja.
Vielleicht kriegen wir noch mal eine Kosmetikfolge hin irgendwann.
Schaffen
sehr
wir.
Gerne.
Mal Top. Sehen, in welcher Zweierkombination das dann sein wird. Denn diese Dreierrunde heute.
Ich melde mich freiwillig.
Ich fände euch beide gut bei Kosmetik.
Find ich auch.
Fände ich auch.
Fänd ich super.
Ne, sonst wäre es jetzt ein bisschen klischeehaft. Ja, wir müssen eine Frau dabei. Mach doch was mit Kosmetik. Nein, wir machen was über Kosmetik und du
auf
darfst nicht
Fall.
Mitmachen.
Rezensieren. Cool. Sollen wir die Learnings dieser Folge einmal zusammenfassen?
Yes.
Tobias, machst du den Anfang?
Sehr gerne. Nummer 1. Identifiziere den Erfolgsfaktor Nummer 1 in deiner Unternehmung. Er ist immer wichtiger als Geld. Und das zweite Learning, frag dich, was den größten Wert in der Zukunft hat.
Learning Nummer 3. Vertraue deinem Instinkt und Wissen für das richtige Timing und triff harte Entscheidungen. Manchmal muss man etwas Gutes verlassen, um etwas Besseres zu bekommen. Learning Nummer 4. Vermeide jegliche Art von Ablenkung, wenn du erfolgreich sein willst. Learning Nummer 5. Lerne auch mit Scheitern, Schmerzen und Missgunst umzugehen und sei dir bewusst, dass Erfolg mit sehr viel Arbeit einhergeht. Und letztes Learning aus meinem Abschnitt. Bleib immer neugierig, lernbereit und folge deiner eigenen Vision.
Ich schließe mich an mit dem absoluten Evergreen Learning ever, ever, ever. Nummer 7. Tu, was du liebst. Eignet sich für jede Frühstückstasse. Kriegst du auf jeden Fall keinen Shitstorm für. Aber ist wichtig.
Ist richtig.
Super
Learning
wichtig.
Nummer 8. Unternehmergeist ist wichtiger als ein BWL-Studium. Ich sag's immer wieder. Und Learning Nummer 9. Großes Geld verdient man mit kleinen Overheads.
Yes.
Cool. Hat Spaß gemacht. Cool. Johanna, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja,
tolle
gerne.
Folge. Toll, dass du bei uns bist. Ich freue mich mega auf die nächste Folge über Kosmetik mit Tobias.
Da freue ich mich auch drauf, insbesondere darauf.
Ob das direkt die nächste wird. Aber ja, klingt spannend.
Genau. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer melden, kommentieren, Sprachnachrichten schicken, auch gerne den Podcast weiter bewerten auf den unterschiedlichen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts. Auch gerne abonnieren. Tut auch nicht weh. Und dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche, wenn es wieder heißt, dein Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Bis dann, ciao.
Bis dann, macht's gut.